Zart und bitter.
Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter.
Ja, hallöchen. Wir sind wieder hier bei Zart und Bitter und vor mir sitzt mein kongenialer Partner Michael, die geile Talk-Knackwurst unter den Podcastern und nicht das Lava-Gammelfleisch von gestern. Weil ich bin noch nicht fertig. Ja. Die Weitsichtbrille unter den Informationsblinden und das prickelnde Brausebonbon unter den stumpfen Lutschpastellen. Michael, du bist und bleibst der Talk-Partner Nummer 1 für mich. Ich habe schon oft versucht oder auch andere Leute sind an mich rangetreten und wollten mit mir podcasten. Aber ich bleibe immer noch bei dir. Das ist doch ein Kompliment eigentlich, oder?
Ja, da bin ich sehr froh. Nur dreimal angesetzt für dieses Intro. War schon eine gute Einleitung. Ja, aber du hast du Hallöchenverbot hier in unserer Sendung.
Echt? Ja. Ach so, das ist neu.
Vorletzte Sendung, glaube ich, habe ich dir gesagt, bitte verzichte auf die Wörter Hallöchen und wunderbar in der Einleitung.
Aber das sind doch schöne Wörter.
Aber ohne Hallöchen schaffst du es einfach nicht. Das ist dein Signature.
Ich arbeite demnächst an diesem Vokabular Hallöchen. Und versuche mir das auszutreiben.
Ich glaube, das wäre dein Wrestling-Name. Stefan Hallöchen. Ja. Das wäre, in den 90er Jahren wäre das dein Wrestling-Name gewesen.
Also die Wrestler kriegen immer so Eigenarten-Namen oder was?
Ja, natürlich. Bret the Hitman Hart. Kennst du den nicht?
Nee, keine Ahnung.
Ach komm, du kennst auch Bret Hart.
Nee, ich kannte nur,
das war in den
von den Wrestlern kannte ich nur Paul Hogan oder so. Wie hieß der Name? Hogan.
Paul Hogan ist ein Schauspieler?
Ach so, oder?
Das war hier doch Crocodile Dundee.
Ach so, okay.
Und du meinst Hulk Hogan.
Aber das war doch kein Wrestler.
Hulk Hogan ist ein Wrestler.
Ach so, ja, klar. Aber es gab ja auch Hulk, ne? Das war eine Comicfigur.
Ja, das sollte auch wahrscheinlich daran angelehnt
sein. Ach so, okay.
Crocodile Dundee war kein Wrestler. Und Brad the Hitman Hart, den musst du doch kennen. Nee. Der war doch von der Hart Foundation. Der war doch quasi einer der größten Superstars von der WWF oder WWE.
Ja.
Ich habe das irgendwann nicht mehr kapiert, zu welchem Verband die jetzt da gehören. Also ganz, ganz schwierig Feld. Ich habe das früher sehr, sehr gerne geguckt. Auf Tele 5 damals noch, das hieß Ringfrei.
Ja.
Und später dann bei RTL 2. Und das war so eine Wrestling-Sendung.
Ja.
Und das Interessante war, bevor dann der Hauptkampf so richtig losging, war die Sendung immer rum. Weil die haben immer so angekündigt, passiert noch hier richtig was Geiles.
Und dann war die Sendezeit vorbei, oder was?
Ja, das war halt so, das hat mit Sicherheit was mit den Rechten zu tun gehabt. Und also jetzt nicht mit irgendwelchen AfD-Spinnern, sondern mit Lizenzen. Ja. Die hatten halt für diese Deutschland-Vermarktung.
Also krass, wenn man heutzutage, wenn man das Wort mit Rechten, also Recht, Recht von wegen von Justiz oder so in den Mund nimmt, dass man dann direkt irgendwie so, weil wenn man schon so total auf dieses Thema fokussiert ist.
Also ich bin schon davon ausgegangen, dass jeder Hörer das versteht, was ich meine.
Auch.
Es sollte ein bisschen das Eis brechen.
Ja.
Und ja, ganz kurz, um das abzuschließen. Ich habe das sehr gerne geguckt, aber es lag mit Sicherheit an diesen Lizenzen, dass die richtig geilen Kämpfe dann immer nur angekündigt wurden. Und dann kamen die schon so an den Ring und dann hieß es, okay, das war's für diese Woche. Nächste Woche wieder dabei. Und ich glaube, das könnte auch für uns ein Konzept sein.
Weil eigentlich wollte ich was völlig anderes im Intro erzählen. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Und wir sind schon wieder beim Wrestling. Da wollte ich gar nicht hin. Aber eine Sache zum Wrestling muss ich noch sagen. Ja. Ich habe das damals auch immer gerne geguckt. Wieso gibt es das eigentlich nicht mehr?
Gibt es noch.
Echt? Aber das lief früher immer irgendwie im normalen Fernsehprogramm.
Die große Zeit des Wrestlings ist vorbei. Das war so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Mit dem Undertaker. Der wurde ja jetzt nochmal aus der Versenkung geholt. Die ganz alten Stars, die machen doch alle nochmal so ein Comeback. Kennst du Goldberg zum Beispiel?
Nee, sagt mir auch nicht.
Aber den Undertaker kennst du, ne?
Ja, wahrscheinlich Undertaker, weiß ich nicht. Gab es da nicht so einen Leatherman, der immer von so einer Leiter runtergejumpt ist? Der kam mit so einer Leiter in den Ring und hat diese aufgestellt, so eine Klappleiter.
Ja.
Und ist da so hochgelaufen und hat sich von oben so auf den Typen draufgeschmissen. Das war doch auch, war da, oder war das... Also, ist das, oder hab ich das irgendwie
geträumt?
Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht. Oder ist das in diesem. Es gibt doch auch diesen Film. Sowas. Ich habe doch diesen Film The Wrestler gesehen. Ja,
natürlich.
Und da ist doch auch einer mit so einer Leiter, oder?
Die haben da auch so Ultimate Wrestling gemacht, ja. Was so ein bisschen blutiger ist mit irgendwelchen Stacheldraht.
Genau.
Und so weiter. Und es gab dann beim.
Ach, das ist Ultimate Wrestling?
Ja, ich glaube schon. Ja.
Gibt es das wirklich?
Ja, es gibt es. Okay. Es gibt ja auch diese Cage-Fights, wie heißt das hier, dieses...
Fight Club.
Ja, wie heißt das denn noch, dieses Martial Arts,
ja.
Full Contact, irgendwas, dieses, ne, das hat das auch so ein bisschen abgelöst,
okay.
Dieses Wrestling, aber habe ich mir noch nie angeguckt. Ich finde das auch, das ist ja keine Unterhaltung,
ja.
Das ist ja einfach nur Straßenklopperei.
Okay.
Und was du aber erwähnt hast, es gab öfters mal so Specials bei diesen ja. Matches und dann gab es zum Beispiel auch... So ein Ladder-Match,
ja.
Dass man quasi diesen Gürtel, um den es dann geht, die Trophäe, quasi diesen, wie ist das dann, der Schwergewichts-Champion, also dieser Gürtel des Schwergewichts-Champion, die Trophäe, die hing an der Decke, an so einer Kette oder so und man musste dann mit einer Leiter da hochklettern und man musste den anderen dann erstmal so ein bisschen ausnocken, dass der halt so es nicht schafft, dich daran zu hindern und dann wurde der aber wieder so ein bisschen... konnte sich dann wieder so ein bisschen sammeln und hat dann den anderen wieder von dieser Leiter runtergezogen. Also da gab es die größten Fights. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir da das Match zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon. Die haben mal so ein Ladder-Match gemacht.
Echt? Und das war geil, oder?
Shawn Michaels hat gewonnen. Den fand ich damals ganz gut. Der wurde aber dann so ein bisschen assi und so ein bisschen böse. Dann fand ich den nicht mehr so gut, weil die switchen ja ganz gerne mal.
Wie krass du dich da auskennst, ey. Das ist schon wieder so ein, so ein Nerd-Gadget von dir, finde ich. Wo ich so merke, so, du hast Stunden, wochenlang dich zu Hause eingeigelt und Wrestling geguckt, weil du mit der Gesellschaft da draußen nicht klarkamst.
Ich muss auch sagen,
kann man das so sagen?
In den letzten Wochen habe ich mir bei YouTube einige Matches angeguckt aus den 90er Jahren und das sind dann ein Match zwischen, was weiß ich, Goldberg und Diamond Dallas Page
oder so. Ja.
Nur so als Beispiel.
Ja.
Und dann hast du dann so ein 12-Minuten YouTube-Video und 8 Minuten lang passiert irgendwie nichts. Dann gehen die nur so in den Ring.
Machen so Show.
Schreien so ein bisschen rum.
Ja.
Posieren so ein bisschen, erzählen so ein bisschen, dass sie den jetzt platt machen.
Ja.
Und diese eigentliche Fight dauert dann nur so 2 Minuten. Und und das ist es dann. Aber
was ich nur sagen wollte, was ich geil an Wrestling finde, jetzt mal ganz kurz nur, ich kenne mich da jetzt nicht so aus.
Wir werden noch einige Male heute über Wrestling
sprechen. Ja, aber ich habe da auch mal reingeguckt, so, weil das damals, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich das total abgefahren. Dachte so, hauen die sich da jetzt echt auf die Fresse? Also ich meine, die jumpen ja da so mega krass aus so 3 Meter irgendwie den Typen in den Rücken rein und so. Ja. Ich dachte immer so, am Anfang dachte ich so, das wäre echt, ne?
Aber das
und war total und war einfach nur so völlig schockiert über diese Brutalität und so.
Aber dass es nicht so hundertprozentig echt ist, konntest du aber doch auch schon als 14-Jähriger.
Nein, am Anfang dachte ich echt, die hauen sich da so richtig aufs Maul und jumpen so voll sich in den Rücken rein und dann auch mal, die haben ja immer, das finde ich immer so geil, wenn die immer so Schmerzen haben, ne? Dieses dramaturgische auf den Boden schmeißen und sich so wälzen, als hätte man gerade irgendwie so, hätte man gerade irgendwie mit so einem Rasiermesser dem Typen so das Ohr abgesägt. So, und dann auch immer so, das war immer so ein ganz kleiner, die haben dann immer so einen ganz kleinen, irgendwo so angesetzt an so einer Stelle am Körper und dann gab es nur so eine ganz kleine, so eine Bewegung, so ein Zicken und dann schrie der so rum und wälzte sich am Boden und schmiss sich. Ich so, was hat denn der jetzt gemacht da? Also irgendwie so, man sah eigentlich gar nicht, das war alles so total übertrieben und das fand ich eigentlich ziemlich geil.
Apropos total übertrieben, es gibt so einen Wrestler, der ist relativ neu, also hat nichts mehr mit diesem 90er-Jahre-Wrestling zu tun, aber der auch so, du kannst dir eigentlich nicht vorstellen, wie dämlich und blöde das ist, der hatte so, wenn der um den anderen Gegner, also so, das war so sein.
Ich habe nur einen Schluck von meinem Tee genommen.
Ja.
Ich bin etwas angeschlagen, aber da komme ich gleich noch zu.
Okay. Also
Stichwort Coronavirus.
Den Gegner zu finishen, gibt es ja diesen Finishing Move immer oder diesen Signature Move.
Ja.
Also beim Undertaker war es zum Beispiel der Tombstone, beim Hitman war es dieser Sharpshooter, ne? Du weißt, was ich meine.
Ja.
Und dann gab es einen, ich weiß jetzt den Namen nicht, der ist relativ modern, der hatte so eine Art Schlange. So der Biss der Schlange oder so, das war sein Finishing Move. Und dazu hat er sich so eine, pass auf, dazu hat er sich so eine grüne Socke über die Hand und den Arm gezogen. Die war so gelb, yeah. Grün-gelb mit so einem yeah. Auge drauf und hatte so, yeah. so diese guck hier, diese Hand so gemacht.
Okay. Und dann wie so ein Puppentheater.
Ja, wie so Puppentheater.
Für so Kinder. Und so hat Kasperletheater.
Den anderen quasi mit den Fingerspitzen so in die Schulter gezwickt oder ja, so. Und das ja. war halt so wie so eine Betäubung dann.
Und das war so richtig mega so, schlimm für den anderen.
Ja, das war so Betäubung. Dann ist er so umgefallen. So, weil das war quasi also, so dieser Schlangenbiss.
Ja.
Und ja, es war schon
peinlich.
Ja, ein bisschen schwierig.
Schon peinlich.
Ja, ja. Aber was wolltest du jetzt noch hier so zum
Ja, ich wollte nur sagen, willkommen in der Sendung, du als Zart und Bitter.
Ja.
Und ich bin froh, dass du wieder da bist. Wir haben lange keine Sendung mehr gemacht.
Warum eigentlich?
Und wir senden hier aus dem Epizentrum des Coronavirus.
Ich habe wochenlang.
Ich meine, wir wohnen in Bonn. Unser Podcast kommt aus Bonn. Ja. Und um uns rum tobt der Coronavirus.
Also ich habe dich wochenlang gefragt, jeden Tag, und es hieß, ja, morgen komme ich vorbei.
Ja, ich bin seit einer Woche irgendwie krank und habe auch Schnupfen und auch so ein bisschen Halsweh und so. Ach. Und gut, du sitzt jetzt, ich sag mal, gefühlt 1,5 Meter von mir weg.
Wieso gefühlt? Es sind 1,5 Meter.
Es sind 1,5 Meter, ja. Aber ich,
die Distanz ist
ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht der Coronavirus ist. Es könnte ja auch sein, wer weiß. Soll ja auch milde, der Verlauf soll ja auch milde ablaufen.
Ja, also zum Glück. Wir hatten noch eine Sendung mit Jasmina Neudecker gehabt. Die hat uns auch alles erzählt zum Coronavirus, dass wir uns nicht so viel Sorgen machen sollen. Mhm. Aber apropos Hand ins Feuer legen.
Ja.
Ich habe hier etwas Spezielles mitgebracht, das haben wir auch vorher schon so ein bisschen abgesprochen. Das heißt, du warst eigentlich dagegen, aber ich habe gesagt, das machen wir. Das ist so weit abgesprochen.
Ja.
Und zwar habe ich hier so einen kleinen Elektroschocker mir besorgt, womit man eigentlich so fliegen und hummeln.
Ja, so ein Tennisschläger.
Ja, aber hummeln nicht, weil die sind ja nützlich.
So ein Tennisschläger, der unter Strom steht.
Genau, da hat man so einen Knopf drauf. Und wenn ich den drücke, wird hier dieses Tennisnetz oder dieser Tennisschläger unter Strom gesetzt.
Mach mal an.
Und
hört man da was?
Nein, da hört man nichts. Da hört man nichts.
Macht das nicht so.
Nein. Da hört man nichts. Warte, ich mach halt das mal hier dran.
Aber wo sich nicht ins Mikro, dann nachher geht das
direkt. Du hörst nichts.
Okay.
Denkst du dir, jetzt hätte ich mit die Elektrik. Da sind zwei Batterien drin. Wie ein Walkman. Der hat eine Stromstärke von einem Walkman.
Ja, aber zwei, also AA-Batterien.
Ja. Wie ein Walkman. Da kann nicht so viel rauskommen.
Und du willst jetzt,
ich will dich foltern damit.
Ja, aber warum? Hast du das schon erzählt?
Ja, habe ich noch nicht erzählt.
Ja.
Und zwar, um dich so ein bisschen zu disziplinieren.
Ja.
Und zwar jedes Mal,
wenn konditionieren. Ja,
jedes eigentlich. Mal, wenn du schmatzt, wirst du...
Weil wir hatten das Thema, wir hatten das Thema mal...
Hörer sind genervt.
Vor allen Dingen,
die können es nicht mehr.
Nein, die Hörer haben noch nie irgendwas gesagt.
Doch.
Das ist mir selber
auch... Ich krieg Fanpost. Die lauern bei mir vor der Tür und sagen... Hör auf,
wenn wir überhaupt Fanpost kriegen würden, wäre das schon ziemlich geil. Nein,
Du hast zum Beispiel nicht mitgekriegt, dass uns einer bei Facebook geschrieben hat und gefragt hat, kriege ich Aufkleber von euch?
Ach so, cool.
Habe ich ihm zugeschickt.
Aber der hat das nicht mit dem Schmatzen gesagt,
oder? Nee. Der hat, glaube ich, noch nie eine Folge
gehört. Also ist es so, dass tatsächlich, wenn ich hier vor allen Dingen so trinke, so wie jetzt, weil ich Tee trinke, weil ich ja so ein bisschen angeschlagen bin. Ja. Also ich mache das jetzt bewusst, noch nicht.
Ne? Okay.
Und das dann passiert, dass ich dann manchmal wirklich tatsächlich so dieses mache. Ja.
Und das wird jetzt bestraft.
Ja, und dir ist das so auf den Keks gegangen, dir ist das so gegen den Strich gegangen.
Ich will dir nur helfen.
Auf den Zeiger gegangen, dass du jetzt auf die Idee gekommen bist, okay, wenn du mir halt dann eine wischst, dann kannst du mir das austreiben.
Genau.
Ja.
Das werden wir gleich mal ausprobieren.
Okay, ich hab die Frage, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, hast du es schon mal ausprobiert?
Nein.
Tut das weh?
Ich habe eben erst die Batterien
eingelegt. Also du hast das noch nicht mal ausprobiert, du weißt nicht, ob das weh tut.
Ich habe eben erst die Batterien eingelegt. Aber dass es nicht weh tut, ist ja wohl klar.
Ich meine, da sterben Wespen dran.
Ja.
Die sterben.
Es sind nur zwei Batterien drin.
Nicht, dass ich irgendwie einen Herzinfarkt kriege gleich.
Das glaube ich nicht.
Okay.
Dann könnten wir uns nicht kaufen.
Ich bin so, ehrlich gesagt, sollen wir das nicht verschieben, weil ich bin so ein bisschen angeschlagen und so. Und mit Schnupfen kommt man ja öfter mal zu zum und so.
Ja. Nee, das wird nicht verschoben. Echt nicht? Das können wir unseren Hörern nicht antun, dass wir das jetzt wieder wegstecken. Die wollen dich leiden hören.
Ja, aber ich habe echt Schiss vor den Kunden.
Komm mal ein bisschen her mit der Hand.
Nee. Erst, wenn ich es mache.
Okay.
Ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ich habe wirklich Schiss vor dem Ding.
Und wirklich?
Ja, ich finde das total furchtbar. Weil er wieder schon aussieht wie so ein Folterinstrument. Ja. Geh mal damit weg. Weg da.
Nein, das bleibt mir so.
Nee. Also, du kannst ja schon
ankündigen. Bleib in der Nähe. Also, natürlich kündige ich das an.
Ja gut, die Idee war ja ursprünglich, dass wir sowas machen wie bei Ghostbusters in der ersten Szene, wo der Typ so ein Rätsel macht mit so einem Patienten, ne? Ja. Dieser Bill Murray. Nein, das war noch nichts.
Das war's, Stefan.
Nein, Micha, das kannst du mir nicht antun.
Stefan, jetzt stell dich mal nicht so an.
Aber das war nicht dieses bewusste Schmatzen. War das ein Schmatzen?
Aber voll.
Echt?
Hand her. Jetzt gibt's hier
Micha, das kannst du mir nicht antun.
Doch.
Ehrlich?
Ja.
Ist das jetzt an?
Nein, das ist nicht an.
Aber dann mach's doch an, damit es nicht so weh tut.
Wie?
Also, ich will's jetzt dagegen halten, okay?
Gib die Hand her.
Ja, warte!
Micha! Es ist doch noch nichts passiert.
Okay, mach an. Jetzt mach!
Das hat ja voll die blaue, voll den blauen Funken.
Hast du das gehört?
Ja. Oh. Ich hab's auch gesehen, das gab so einen blauen Funken.
Ehrlich?
Oh, ja. Hoppla. Ist auch ein bisschen schwarz jetzt hier, der Schläger an der Stelle.
Ey, das tut auch ein bisschen weh hier an der Stelle jetzt. Bin ich hier verbrannt?
Na gut. Also?
Du, sag mal, ey, jetzt um.
Halt dich dran, Stefan.
Riecht das nach verbrannten Flaggen?
Nein.
Okay.
Also.
Jetzt tu mal den Schläger weg. Ich schmatze nicht mehr.
Erzähl weiter von dieser
Geschichte. Nee, so kann ich nicht reden. Du holst ihn dann hervor, wenn ich schmatze, aber jetzt tu den mal so ein bisschen da weg. Da kann ich.
Ein halber Schmatzer war gerade schon wieder.
Nee. Jetzt noch nicht. Okay, weiter. Also, genau, die Idee war ja eigentlich von Bill Murray, Ghostbusters, wo er halt diesen.
Ja, was?
Boah, wie du mich anguckst, ey, furchtbar. Wie du diesen.
Und ich winke auch so ein bisschen.
Ich kann aber auch gar nicht mehr natürlich reden. Ich achte jetzt nur noch darauf, dass ich nicht schmatze. Ja. Er gibt ihnen ja immer so Stromschläge, wenn er eine falsche Antwort gibt. Aber das Coole ist halt, der ist halt so angeschlossen und dann kann er das so steuern, ohne dass der das sieht, dass es passiert. Ja. Ne?
Und da kann natürlich Stromstärke so.
Genau, das wäre natürlich, wenn du mal sowas bauen würdest, wäre das besser.
Ich habe sogar.
Weil so ist es ja mit Ankündigung. Du kommst ja mit diesem Schläger auf mich zu und ich sehe die Gefahr auf mich zukommen. Es ist besser, wenn ich so permanent angeschlossen wäre und dann käme der Schlag. Ja.
Okay, dann können wir das beim nächsten Mal so machen.
Du musst da mal was austüfteln.
Ich habe meinen Elektrokasten von der Grundschule, den habe ich schon vom Speicher von meinen Eltern
geholt.
Und damit kann ich sowas bauen mit so einem Regler.
So ein Kosmos.
Ja, von Kosmos.
Ja?
Ja, mit so einem Regler, der Kosmos E300. Oder
hast du sowas auch gehabt, so diese Kosmos-Baukästen und so?
Chemiebaukasten und Elektrobaukasten.
Ja, das war mal ganz cool, ne?
Ja, aber ich habe es nicht so gerne gehabt.
Nee.
Die Sachen waren cool, aber gerade der Chemiebaukasten, der eigentlich auch ein bisschen gefährlich. Da habe ich lieber einfach irgendwas zusammengeschüttet, was ich da so hatte. Und da gab es so ein blaues Pulver.
Ja.
Ich weiß nicht genau, was das war.
Okay.
Und das sollte man nehmen, um, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir haben es ausprobiert. Man soll das nehmen, damit man kotzen muss. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel vergiftest, dann soll man dieses blaue Pulver nehmen, um dann diese Chemikalie auszukotzen.
Ach, das lag in dem Kasten?
Ja.
Ehrlich?
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das.
So ein Notfallpulver oder was?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Wahrheit entspricht, aber wir haben das ausprobiert mit diesem blauen Pulver.
Ja.
Ich weiß nur nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Das stand nirgendwo, aber wir haben gedacht oder irgendwie gehört oder weiß ich nicht.
Ja.
Dieses blaue Pulver ist zum Kotzen. Und dann haben wir es ausprobiert und ich weiß aber nicht genau, wie es dann ausgeht.
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, ey. Die legen doch nicht in so einen Baukasten für Kinder, so ein Kotzpulver. Nie im Leben.
Ja, dann war's.
Das kann nicht sein. Da hast du irgendwas verwechselt.
Ja, aber es war nicht so eine richtig schlimme Chemikalie.
Damals in der 9. Klasse war so ein Typ in der Parallelklasse, der hat mit diesem Kasten immer so richtig krasse Kracher gebaut, also es waren schon fast Sprengstoff und hat damit immer die Klobrillen in der Schule abgesprengt.
Nur die Klobrillen?
Ja, das fand der so geil, so ein bisschen randalieren.
Das war sehr präzise, nur die Klobrillen.
Ja, wie so eine Mission Impossible mäßig. Und das fand ich schon ziemlich abgefahren, dass der sowas überhaupt bauen
konnte. Den Klodeckel hat er wahrscheinlich abgesprengt, oder?
Weiß ich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass du da so eine Anleitung zum Sprengstoff in so einem Baukasten hast, nie im Leben, ne? Nein.
Ja, damals konntest du das auch noch nicht im Internet nachgucken, aber in irgendwelchen Büchern. Du brauchst ja nur Salpeter, um Schwarzpulver herzustellen.
Ja.
Braunkohle und irgendwie noch einen dritten Stoff, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Schwefel oder so.
Irgendwie so Dünger oder so.
Und wenn man das mischt, dann kriegt man Schwarzpulver. Ist jetzt kein Sprengstoff, aber aus Schwarzpulver kann man, glaube ich, dann auch vielleicht TNT oder so herstellen. Keine Ahnung.
Sag mal, machst du dir eigentlich in die Hose wegen dieses Coronavirus? Ich meine, hier 500, was weiß ich, ein Kilometer weiter weg im nächsten Stadtteil ist ja im Moment, sind da mehrere Leute unter Quarantäne und so.
Also ich hab,
hast du schon einen Hamsterkauf gemacht?
Nein.
Machst du sowas?
Habe ich nicht. Habe ich nicht gemacht und ich habe nur ganz viel darüber gelesen. Und bei Twitter waren ganz viele, die leere Regale fotografiert haben. Aber wenn wir diesen Talk raushauen, das dauert ja 2-3 Tage, ist das Thema auch schon wieder erledigt.
Meinst du?
Die Infektionszahlen gehen ja, runter, vielleicht stagnieren die oder so. Es gibt keine neuen Horrormeldungen, glaube ich. Und wir werden uns damit arrangieren.
Aber
und wenn der Frühling ausbricht, ist das Thema Coronavirus wieder weg.
Ja, ich meine, überleg dir mal, vor 3 Wochen war noch das Riesenthema Waldbrände in Australien. Wie das immer so wechselt, ne? Wie der immer so der mediale Zirkus wieder irgendwie was Neues findet, worüber die ganze Zeit gelabert wird. Vor den Bränden war, was war es da? Irgendwie?
Am Amazonas brennt es wahrscheinlich immer noch. Das sind doch ständig Waldbrände.
Nee, ich glaube sogar, die Feuersaison ist in Australien auch noch nicht vorbei. Ich glaube, die geht bis Ende März oder so.
Ja, haben sie es denn jetzt im Griff oder so?
Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich.
Aber ich sag mal, der normale Konsument, Nutzer, der sagt ja auch, ich will jetzt nicht 6 Wochen lang das Gleiche hören.
Ja.
Ja, es brennt immer noch. Ja, es sind viele Tiere gestorben.
Ja, kann ich natürlich vorstellen.
Hier sind
Aber Häuser ich wollte mal eine Sache sagen.
Aber du hast ja gesagt, dieser Medienzirkus, der zieht weiter.
Der zieht weiter, dann gibt es demnächst wieder ein neues Thema. Aber was ich schon krass finde, an der Stelle, ich war mal, das war es schon wieder so 2 Jahre her oder so, da habe ich war ich bei so einem Kollegen irgendwie und der hat mich mal mit nach Hause genommen und dann, weil wir da irgendwie, ich musste mal irgendwas von dem holen oder so und dann hat er mir sein Haus so ein bisschen gezeigt, ne, wo der gewohnt hat, ja, hier meine Küche, hier meine Hasen, hier meine Tralala und so und dann sind wir in den Keller gegangen.
War der Prepper?
Wie Prepper?
Das nennt man doch so, diese Leute, die so Vorräte ansammeln.
Ja genau, das wollte ich jetzt erzählen und dann sind wir so in den Keller gegangen. Und der war ziemlich leer und da gab es so einen Raum, der war auch total leer und da war nur so ein riesiger Haufen so Essen auf dem Boden.
Der Raum war total leer?
Ja, da stand eigentlich nichts, der hatte da nicht viel stehen. Nur so ein, so in so einem Raum war so ein Haufen, so aufgehäuft.
So
Dosen.
Warum nicht im Regal wenigstens?
Ja, weiß ich nicht, lag halt so auf dem Boden. Und dann meinte ich so, was ist das denn? Irgendwie gehst du jetzt campen oder was? Hast du hier schon mal dein Zeug zusammengesucht? Ja. Ich so, nee, das ist meine
Notfallausrüstung.
Mein Katastrophenhaufen.
Katastrophenhaufen.
Mein Katastrophenhaufen. Ich so, was, Alter,
ist das nicht ein neuer Podcast, der Katastrophenhaufen?
So, das wird der so nennen wir den Podcast. Die neue Folge.
Unsere Folge.
Unsere Folge, der Katastrophenhaufen.
Ja, mal abwarten.
Okay, vielleicht kommt noch was Besseres. Ja. Aber
ziemlich schlecht.
Und da meinte ich auch so, ey, was hast du da? Also ich habe das noch nie gesehen oder nie gehört, ne? Der so, ja, auf jeden Fall, muss man haben, ist ganz wichtig. Du brauchst eine Notration für 15 Tage oder so. Und für mich war das ein Verschwörungstheoretiker. Ich fand den total behämmert.
Ja, aber
also ich habe das einfach nicht ernst genommen. Ich dachte so, wie kann man nur so ein Schwachsinn. Ja, ich meine,
also Vorräte,
als ob es hier mal irgendwie, als ob es in diesem Land des Überflusses mal irgendwann irgendwo nicht mehr genug Pasta im Regal gibt.
Ja, hundertprozentig.
Ach, Quatsch.
Stefan.
Niemals. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Anscheinend ist es so, dass das Bundesamt für Katastrophenschutz tatsächlich auf seiner Webseite jedem empfiehlt,
einen
Notvorrat für 10 Tage anzulegen. Wusste ich gar nicht.
Also unsere Gesellschaft hier in Deutschland, die ist ja darauf angewiesen, dass hier diese Lieferketten, Just-in-Time, LKWs, dass das immer weiterläuft. Wenn das einmal unterbrochen wird, dann ist hier direkt Versorgungsengpass. Wenn jetzt irgendwie eine Woche lang, sagen wir mal eine Woche lang, würde kein LKW fahren. Aus welchem Grund auch immer. Die LKW-Fahrer streiken, die LKW-Fahrer sind krank, ein Stromausfall oder Benzinpreise, Raffinerie ist abgefackelt oder irgendwas.
Aber passiert doch eh nicht.
Ja, wieso?
Weil dann irgendeiner auf die Idee kommt, dann biete ich meine Nudeln halt trotzdem an oder keine Ahnung.
Ja, und wo sollen die herkommen?
Ja, weiß ich nicht.
Die werden doch ständig angeliefert. Es gibt nichts mehr, was auf Lager ist.
Ja.
Jeden Tag stehen die LKWs vorm Aldi und laden
Aber ich meine, weiß ich nicht. Dann, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte schon immer mal 10 Tage fasten.
Dann gehst, super. Dann gehst du eben zum Lidl, wenn es im Aldi nichts
genau, gibt. Genau, genau. Ja. Ja. Oder so. Nee, 10 oder, Tage fasten. Ja, oder 10 Tage fasten. Ich habe wirklich neulich mal versucht zu fasten. Also wirklich so dieses mal gar nichts essen, ne? Ja. Außer irgendwie so 3 Gläser Tomatensaft am Tag. Ich habe es jetzt wirklich schon mehrmals probiert. Ich schaffe das immer nur einen Tag. Und dann überfällt mich der Hunger wie so eine... Ja.
Solche.
Wie so eine, das ist so, als wäre ich so ein Zombie. Ich schaff's nicht.
Und das würdest du gerne mal 10 Tage
Ja, genau. Und wenn es dann, also ich lasse es darauf ankommen, sage ich mal so. Ja. Und wenn ich dann halt irgendwann muss, dann ist es ja nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube, dann ist es doch auch irgendwie schlecht, weil dann hast du keinen Tomatensaft und dann fastet man so ungesund. Also,
du brauchst auf jeden Fall Tomatensaft, um zu fasten, oder wie?
Ja, oder irgendwie so ein Orangensaft.
So ein Süppchen.
Oder? So ein Süppchen, ja.
Also,
Hamsterkauf,
das ist
ja, und
kein
so, aber
okay. Zuckerschlecken hier, wenn unsere Lieferketten irgendwie unterbrochen werden.
Okay, gebe ich zu.
Weil
alles
ein Uhrwerk ist mit ganz vielen Zahnrädern.
Okay.
Und da gibt es ganz viele Variablen und wenn da mal was in das Getriebe kommt, dann stehst du ohne.
Okay, ohne dann meine Frage, Kram, wieso hast du denn dann nicht hier deinen Katastrophenhaufen liegen? Wo ist deiner? Wo ist dein Haufen?
Also erstens mal wohne ich hier zur Miete.
Ja. Siehst du, das ist nämlich auch schon ein Problem, habe ich mir auch überlegt. Hier, Hamsterkauf, von wegen Hamsterkauf. Ich kann gar nicht Hamsterkauf machen. Ich habe eine total kleine Wohnung. Wo soll ich da mal, ich kann da nicht irgendwie 3 Paletten Pastapenne hinstellen.
Du hast eine total kleine Wohnung?
Ja.
Ist die nicht irgendwie 100 Quadratmeter groß?
Nee, die ist
95?
92 und da müssen 3 Personen drin leben. Das ist klein. So.
Da kann man natürlich keine Konserven.
Ja, die noch ist auch starten. Okay, die ist jetzt nicht so klein, aber die ist total vollgestellt. Da passt gar nichts mehr rein. Der Keller ist bis zur Decke hochgestapelt. Nichts passt mehr da rein.
Ja, was ist denn da zum Beispiel so drin in deinem Keller?
Ja, Karnevalskisten,
irgendwelche Bildzeitungen von 1995.
Ja, irgendwie, was weiß ich, alte Spielzeuge, alte Schuhe oder sowas. Ich kann weder in meine Wohnung noch in meinen Keller irgendwie 3 Paletten Pastapenne reinstellen. So. Geht nicht.
Ich weiß. Ich weiß, du kannst doch nicht.
Also, ich meine, das ist doch, oder? Dann ist dieser Hamsterkauf ist auch wieder so eine Frage von, wer hat genug Platz dafür? Und da sind wir wieder beim Thema, die Schere reich-arm. Nur die Reichen können sich den Hamsterkauf leisten, weil die Wohnungen haben, die groß genug sind, dass man da was reinstellen kann.
Also in jede Wohnung, auch in ein kleines Apartment, kannst du für ein paar Tage Konserven und Getränke lagern. Und man braucht vielleicht auch ein Radio mit Batteriebetrieb. Das wird auch empfohlen, dass man sowas hat. Weil bei einem Stromausfall, wie kommst du an Informationen? Bei einem deutschlandweiten Stromausfall.
Ja, stimmt, hast du recht.
Du kannst deinen Nachbarn fragen, ne? Aber wenn der auch nichts weiß, ist
aber,
das blöd. Und die Zeitung kommt vielleicht
okay,
auch nicht.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe nichts von dem. Nichts. Ich habe keine batteriebetriebenen Radios. Ich habe ungelogen Essen für 2 Tage bei mir zu Hause. Nach 2 Tagen ist alles weggefressen. Alles. Ja. Bis auf irgendwie die Mehl. Die Mehlsäcke.
Die Mehlwürmer.
Ja.
Die kannst du dann noch essen.
Wirklich, ich habe da nicht so viel. Ja. Das heißt eigentlich,
du lebst von der Hand in den Mund.
Ja, ich wäre der Erste, der bei so einer Katastrophe wirklich bei drauf gehen würde.
Ja. Und ich will auch nichts bei mir in meinen Keller, weil dann wird ja noch geplündert oder so.
Ja.
Dann heißt es hier, dieser Typ, der hat hier Säcke voller Maiskörner oder so. Und dann muss ich das noch verteidigen mit so einer Schrotflinte oder
ja,
so.
Ja, ja, und dann fängt so diese Clanbildung an, weißt du? Dann tue ich mich so mit meinen besten Buddies zusammen und dann überfallen wir irgendwie so eine Oma, die so einen Katastrophenvorrat sich angereichert hat und brechen bei der in die Bude ein und räumen da die ganzen Lebensmittel raus.
Ja, okay.
Ja.
So, anderes Thema.
Ja.
Kennst du die Serie?
Sollen wir eigentlich mal ein Lied machen? Oder,
ja, genau. Dann lass uns
bist du bereit
zuerst,
für einen Song?
Dann lass uns zuerst ein Lied machen und dann möchte ich dir von einer ganz, ganz besonderen Serie aus den 80ern natürlich.
Okay.
Ich erzähle nur aus den 80ern.
Ich weiß, du bist
ich lebe in den 80ern.
Du bist hängen geblieben. Ich merke das. Du hast dich nicht weiterentwickelt.
Ich werde von einer ganz besonderen Serie, das überhöre ich jetzt einfach mal, von einer ganz besonderen Serie erzählen.
Ah, da fällt mir ein, ich muss auch unbedingt gleich noch von einer unfassbar geilen Serie erzählen, die ich gesehen habe.
Ja.
Ich nehme es direkt vorweg.
Nein, warum?
Nicht? Okay. Wirklich, die hat mich wirklich sowas von ultra gefesselt.
Okay.
Wir machen jetzt erstmal. Es geht um ein historisches Ereignis, was auch stattgefunden hat und das wurde verfilmt. Okay, ich erzähle das gleich. Wir machen jetzt einen Song. Du hast einen vorbereitet und.
Ja, ich würde gerne einen.
Wie heißt der nochmal den Song?
Das ist der Song Casablanca Shuffle.
Okay.
Und zwar ist das ein Hört sich ein ganz altes Lied aus dem Genre Habibi-Funk. Das ist persische Musik aus den 70er Jahren, die stark durch amerikanischen Funk beeinflusst worden ist.
Ja.
Und ja, das ist quasi eine ausgestorbene Musikrichtung, die ganz faszinierend und interessant klingt. Und wollte ich einfach mal hier bei uns in die Sendung mit reinschieben.
Wie kommst du auf so einen Song? Wo hast du den entdeckt?
In so einem Internetradio.
Okay.
Weiß nicht genau. Ah doch, Reverberation heißt der Sender. Und da habe ich ganz...
Was, Habibi iranisch, was war das?
Nee, Habibi Funk.
Habibi Funk. Habibi heißt ja...
Schätzchen.
Schätzchen, genau.
Ja. Und so also kommt aus die Musikrichtung.
Es kommt aus dem...
Persischen Raum.
Persischen Raum.
Ja.
Okay.
Und die wollte ich einfach mal mitbringen, damit wir uns auch ein bisschen den Horizont erweitern.
So ein bisschen, um Solidarität zu zeigen zu den ganzen Iranern, die gerade total vom Coronavirus befallen sind. War es das?
Nee.
Nee?
Darum geht es mir nicht.
Okay.
Aber ich habe gehört, dass das im Iran relativ stark ausgeprägt ist, weil da die Informationspolitik so schlecht ist und weil man den Leuten irgendwie nichts erzählt.
Ach so, okay, das kann natürlich sein, ja. Ja. Okay, dann hören wir mal rein. Okay. Also.
Denk daran, wie ich in der Schule zuerst den Buchstaben D kennenlernte. Der dicke Dieter drückt den dummen Dieter durch den dicken Dreck. Das war so die erste Assoziation, die ich bekam. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.
Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat.
Dieter!
Ja.
Dieter!
Ja.
Dieter!
Und jetzt ganz Dieter stehen.
Dieter!
Ja. Hier, fass an.
Dieter!
Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft.
Ja, hier überträgt sich auch unwahrscheinlich was an Kraft. Zart und bitter sind zurück. Stefan und Micha, die Folge mit dem Katastrophenhaufen oder irgendwie so.
Ja, keine Ahnung, müssen wir mal überlegen, wie der Titel heißt. Sag mal, diese Dieter-Nummer da, ist das eigentlich echt? Das hab ich
weiß es nicht, keine Ahnung.
Ist das?
Ich weiß es nicht. Irgendwo in so ein YouTube, so ein altes YouTube-Ding. So, du wolltest jetzt richtig reinhauen.
Ja, ich hab ich gerade eben schon angekündigt, ich würde wahrscheinlich einen Spoiler-Jingle setzen.
Achso.
Und zwar, Moment, Sekündchen.
Aha.
Nein, stopp.
Du kriegst wieder einen. Das hat aber geknallt, richtig.
Dinger, das hat aber. Das zischt aber ordentlich.
Ja.
Das ist aber eher.
Tu doch ein bisschen gut.
Nee, das
oder?
Ist so ein Gefühl, als würde das so punktuell so verbrennen an der Stelle.
Tut mir leid für dich.
Aber
der funktioniert gut, ey.
Ja, der funktioniert gut. Und vor allen Dingen, vielleicht nochmal die Leute, die gerade erst eingeschaltet haben. Was haben
wie
sie sich hier
die Leute, die erst eingeschaltet haben. Wir sind keine Live-Sendung, Stefan. Wir sind ein Podcast, weißt du noch, ne?
Okay, das hatte ich schon wieder, hatte ich schon wieder verdrängt. Nee, genau. Also, Micha hat gerade mich bestraft für meinen
Schmatzen.
Ja.
Spoiler. Alarm.
Genau, ich habe neulich eine Serie gesehen, die ist auch jetzt nicht so super neu, aber ich wollte noch mal ganz kurz drüber reden, die heißt Tschernobyl und da geht's
Tschernobyl.
Auch... Tschernobyl? Oder wie spricht man das aus?
Tschernobyl.
Tschernobyl oder was?
Ja. Tschernobyl.
Ach so, Tschernobyl. Okay. Und
Tschernobyl.
Tschernobyl. Tschernobyl heißt sie, ne?
Tschernobyl klingt wie so ein Comedian.
Tschernobyl. Ja. Ist eine Atomkatastrophe. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht mehr erklären.
1986. In der Ukraine.
In der Ukraine. War das Ukraine?
Ja.
Ach so, aber damals noch.
Sowjetunion.
Sowjetunion, genau. Ja. Also Russland. Also Sowjetunion.
Ja.
Ja. Und habe ich gesehen, die Serie, und ich fand die unfassbar spannend. Und ich muss natürlich an der Stelle sagen, es ist schon eher für Leute, die so ein bisschen auch auf realistische, düstere, erdrückende, deprimierende auch Serien stehen.
Okay.
Aber die halt du ganz nah an der Realität sind.
Du fandest ja auch The Terror so gut, wo die...
Dieses Schiff da,
genau.
Ja, fand ich nicht so gut. War ganz okay.
Aber hast du hier im Talk erzählt?
Ehrlich?
Ja.
War ganz okay. Aber Tschernobyl ist jetzt tausendmal besser. Ja, es ist einfach, es sind richtig geile Schauspieler.
Wo hast du die gesehen, die Serie?
Ich habe die hier als DVD von meinem Bruder ausgeliehen. Der hat die gekauft.
Echt?
Als DVD, ja. Gibt's
das überhaupt
noch? Der kauft noch DVDs. Ja.
Und wo hast du die abgespielt?
Der ist so ein bisschen hängen geblieben. Ich meinte auch so, ey, hast du mal Bock auf Netflix? Und er so, nee, was ist das denn? Und so.
Wie, was ist das denn?
Ja gut, der weiß, was das ist, aber der nörgelt da so rum. Für den ist das nichts, weil er meint, die Serien, die ich gucken will, die gibt's nicht auf Netflix. Und dann gucke ich mir irgend so einen Scheiß an, da habe ich keinen Bock drauf. Also der ist da irgendwie so...
Aber hast du einen DVD-Player bei dir zu Hause, um das abzuspielen?
Ja, habe ich. Ja. Du nicht?
Nö.
Ja, ich habe noch einen DVD-Player.
Ich habe auch kein Laufwerk an meinem
ja, das habe ich auch nicht mehr. Ja. Aber einen DVD-Player habe ich noch zu Hause. Ja.
Und dann hast du ihn einmal ausgepackt?
Habe ich den einmal in 10 Jahren, entstaube ich den und habe dann auf DVD Chernobyl geguckt. Ach, ja.
Okay,
jetzt aber nochmal zurück.
Und da hattest du aber auch Zeit für und du durftest auch.
Ja, ja, aber das Gute finde ich auch, es ist ja keine Dokumentation, sondern es ist gespielt. Und das finde ich halt auch cool, weil es hat noch so einen gewissen Unterhaltungswert. Und ich pass schon auf, dass ich nicht schmatze. Ich weiß, dass du gerade ganz extrem darauf achtest, dass ich nicht schmatze. Und es ist halt, weißt du noch, Chernobyl, kennst du dich so ein bisschen aus? Hast du die Serie auch gesehen?
Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich kann mich noch dran erinnern. Es gab eine Sendung.
Okay,
es gab eine Episode von der Sendung mit der Maus.
Ja.
Die haben quasi nach diesem Atomunglück auch quasi so den Kindern kindgerecht erklärt, weil man durfte ja nicht draußen spielen, kein Gemüse aus dem Garten.
Da kann ich mich noch
so
dran erinnern.
Ich mich auch.
Da war ich damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, irgendwie so...
Du bist 1977 geboren und das war 86.
Nee, ich bin nicht. Ja, genau, da war ich so 10 oder so, glaube ich.
Oder wann bist du geboren?
75.
75?
Ja, ja.
Da warst du ja schon ein richtiger Teenie fast.
Nee, da war ich noch ein bisschen kleiner. Aber ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter meinte damals so, ja, komm, wir müssen jetzt in den Garten, jetzt kommt Regen, der Wind ist leider total scheiße, weil wir hatten gehofft, dass der Wind in die andere Richtung geht und das war halt dann doch Westwind.
Mhm.
Und dann kam der ganze Schmodder rüber nach Europa und dann ist meine Mutter noch im Garten, hat mit so Plastikfolie.
Dann war es Ostwind.
Nee, der ist ja nach Westen geweht.
Ja, aber wenn er nach
Westen... Achso, dann war es Ostwind.
Ja, ja.
Nennt man das dann Ostwind?
Ich glaube schon.
Nee.
Also, dass der Westwind...
Achso, wenn er aus dem Osten kommt, ist es Ostwind,
ja, würde ich sagen.
Okay, dann war es Ostwind und dann hat meine Mutter mit so einer Plastikfolie dann diesen ganzen Thymian, also alle Kräuter und so abgedeckt. Hat wahrscheinlich überhaupt nichts gebracht. Ich bin wahrscheinlich total verstrahlt deshalb. Heute
Nein, noch. sind wir nicht.
Und diese Serie ist insofern geil, weil es geht direkt los mit dem
Atomunglück.
Also es wird jetzt gar nicht groß irgendwie so aufgebaut, so, weil es sowieso jeder weiß, dass es passiert. Mhm. Finde ich eigentlich ziemlich gut, so dramaturgisch gemacht. Und dann. Aber
warum sollen die jetzt noch 3 Folgen vorher den Bau?
Fand ich auch total cool. Geht direkt los. Erste Szene, die basteln da irgendwie in der Atomkraft rum. Das war so ein Test.
Mhm.
Die wollten so einen Test irgendwie machen, um dieses Atomkraftwerk dann endgültig, dass das zum abgenommen ist und super funktionsfähig ist.
Okay.
Und da fehlte wohl noch ein so ein Test. Und den wollte dann dieser Typ, der da der Chef war, unbedingt durchführen. Und das war so ein mega Arschloch. Das ist wohl alles auch total genau recherchiert, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie die Figuren so, dass die dann so ausgeschmückt wurden und so. Das ist wirklich so, genauso wie die waren, wurde das dargestellt.
Aber in Russland haben die sich doch auch schon beschwert.
Ja,
haben die sich doch beschwert und gesagt, wir machen jetzt eine eigene.
Genau, die haben sich beschwert, weil irgendwie, ja, das Unglück, da war dann dieses Unglück und dann hat dieser Reaktor gebrannt und in dem Film sieht man so eine blaue Leuchtsäule in den Himmel steigen, ne? Und so, ja, da war gar keine blaue Leuchtsäule. Das ist total gelogen und so. Ich meine, die haben natürlich so ein
die
paar.
Die war violett.
So ähnlich, da war keine. Also, die haben so ein paar dramaturgische Sachen draufgepackt, das stimmt schon, aber so, es ist schon echt extrem an der Realität dran.
Mhm.
Weil es ist auch hinterlegt worden, das wurde auch alles dokumentiert von diesem einen Physiker, der es noch geschafft hat, so Informationen irgendwie an die Weltorganisation der Atomkraftleute oder so rauszuschmuggeln oder sowas. Weil der KGB hat natürlich versucht, das alles geheim zu halten. Und dann geht dieses Kernkraftwerk, also da ist dann dieser Chef, der ist so ein autoritärer Typ, der irgendwie seine Mitarbeiter total die ganze Zeit unter Druck setzt und so. Und er will unbedingt diesen Test durchführen und dann fangen schon an, die Mitarbeiter zu sagen, das können wir nicht machen, weil hier, ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich da technisch nicht aus, meine ich so, der senkt zu viel, der verliert zu viel Energie, das können wir nicht machen. Und die versuchen dann immer, den einzureden, das können wir nicht machen, das wird zu gefährlich. Mhm. Und er schnauzt die alle so an und sagt dann teilweise auch zu den Leuten so, wenn du das jetzt nicht machst, sorge ich dafür. Ich kenne jeden Typen hier in Russland, in der Sowjetunion, in der Partei, ich sorge dafür, dass du nie wieder einen Job kriegst, in irgendeinem Atomkraftwerk und so. Und dann teilweise auch aus so einer Angstszenario vor dem Chef führen die dann diesen Versuch durch und es ist auch während dieser Versuch abläuft, ist es in diesem Kernkraftwerk, denken alle so, mein Gott, das ist echt, das, also die sind wirklich schon selbst total geschockt und glauben fast gar nicht mehr daran, dass das funktioniert und der Chef prügelt das quasi so durch und dann passiert es halt. Ne? Irgendwann verliert er irgendwie Energie und dann explodiert dieser Kernreaktor. Und dann tun alle so, als wäre überhaupt nichts passiert. Also das ist total irre. Dann brennt halt da irgendwas und dann kommt, erst wird ganz normal die Feuerwehr gerufen, dann kommen da so Feuerwehrleute an, die rollen so die Schläuche aus und fangen da an zu löschen und so und haben natürlich von nichts eine Ahnung und denken, die löschen da irgendwie so ein Brand, weißt du? Und das ist natürlich ein Reaktorkern, der da brennt. Den kann man gar nicht mit Feuer löschen.
Mit Wasser.
Ja, mit Wasser löschen, genau. Aber das checken die erstmal gar nicht. Und dann wird das alles so total vertuscht. Es wird dann alles so gezeigt, wie das alles stattgefunden hat. Ne? Der Gorbatschow kommt dann so zusammen mit seinen ganzen KGB-Funktionären, also diesen Funktionären, die da politisch irgendwie was zu sagen haben. Ist ja nicht nur KGB, sondern auch irgendwie dann aus der Region, wo das da stattfindet und so. Und die unterspielen das dann alle so unter den Tisch und sagen so, da ist überhaupt nichts los und so. Und da ist ein Physiker, so ein russischer Physiker, der liest in diesem Bericht, dass da steht dann in diesem Bericht, ja, da liegt auch Graphit rum. Mhm. Und da hat sich ein so ein Feuerwehrmann irgendwie, hat das angefasst und die Hand ist so entzündet. Und dann liest er das so und dann wollen die schon alle so aufstehen und sagen, okay, alles klar, dann machen wir es weiter so wie, dann löschen wir weiter das Feuer und morgen berichtet ihr dann, wie es weiter aussieht. Mhm. Und dann steht dieser Physiker auf und sagt so, so geht das nicht, wir können das nicht machen. Und dann, das ist für den so ein Riesenmut, den er aufbringt, weil der halt gegen Gorbatschow und gegen sämtliche Funktionäre, die das alles klein halten.
Alle immer ja sagen.
Genau, die alle sagen, unter den Tisch kehren wollen, steht er auf und hat so diesen unglaublichen Mut und sagt, wir müssen jetzt was tun, ich kann das hier nicht mehr so weiterverantworten. Hier liegt Graphit rum und da liegt ein Reaktorkern frei und wir müssen, da ist eine Kernkatastrophe am Laufen. Versteht ihr? Ihr müsst die Realität jetzt erkennen. Wir haben hier eine Reaktorkatastrophe.
Aber was war denn? Das Graphit war und die Hülle oder was?
Ja, weil der Graphit...
Du hast eine E-Mail bekommen, Stefan.
Wahrscheinlich...
Von wem? Von Gorbatschow?
Wahrscheinlich von Russia Today, dass die jetzt gerade sagen, Alter, stimmt, das, was ihr erzählt, sind alles Lügen. Das ist Lügenpresse.
Guck mal, welche E-Mail hast du bekommen? Ich möchte das gerne wissen.
Nein, das ist so ein Pop-up von so einem bescheuerten... hier von so einer Zeitung.
Ach so.
Und...
Welche Zeitung?
Jetzt hast du mich total rausgebracht.
Welche Zeitung?
Bonner Rundschau oder so. Ach, echt? Ja, total. Du willst mich jetzt entlarven, ne? Dass ich hier irgendwie so ein
Russia Today.
Ja, so Russia Today oder so das abonniert habe. Und das ist halt, ja, und dann sagt halt dieser Gorbatschow so, pass auf, okay, dann wollen die erst sagen, ja, Physiker, setz dich hin, du hast keine Ahnung. Und dann schafft er es aber irgendwie zu sagen, okay, zumindest, okay, wir glauben dir zwar nicht, aber du nimmst jetzt einen von diesen Funktionären hier mit und fliegst mit einem Hubschrauber dahin und guckst dir das an und dann wollen wir sehen, ob da wirklich ein Reaktorkern brennt. Und der so, okay, alles klar. Und dann fliegen die einfach zu diesem Kernkraftwerk und dann sitzen in diesem Hubschrauber und dann sagt der Typ so, wir wollen jetzt darüber fliegen. Und der so, wir können nicht darüber fliegen, sagt dieser Physiker.
Ja,
wenn wir darüber fliegen, sind wir tot. Dann sind wir morgen tot.
Ja.
Und der so, doch, wir fliegen jetzt rüber, weil sonst können wir ja nicht sehen, dass der Reaktorkern brennt. Und der so, wir können da nicht rüberfliegen.
Das ist ein Atomkraftwerk, Junge.
Ja, und das sind halt alles so Dumpfbacken, die halt nur so politisch irgendwie Macht haben wollen. Ja. Und dieser Physiker ist halt einer, der es wirklich drauf hat. Und der dann so, wir können da nicht rüberfliegen. Der so, halt die Fresse, setz dich hin, sonst schmeiß ich aus dem Hubschrauber. Das ist echt der Knaller. Und dann sagt er so, flieg drüber. Und dann stürzt er noch so zu diesem Piloten und sagt, glaub mir, wenn du da rüberfliegst, wünschst du dir, dass du morgen tot bist. Du wünschst es dir. Weil du so solche Schmerzen haben wirst, wenn du dann stirbst. Und dann dreht er im letzten Moment nochmal so ab.
Oh Gott sei
Dank. Aber, nee, das war, Micha! Ja, ich hab's gespürt.
Oh.
Oh, shit.
Aufnahme.
Oh, die Technik.
Läuft es noch?
Es läuft noch,
okay.
Ja. Oh,
Stefan, Michael, das ist nur zu deinem Besten.
Wir machen ja auch alles kaputt mit diesem Wahnsinn.
Ja, weil du hier...
Können wir nicht sagen, pass auf, ich hab jetzt auch Jokers.
Dass ein anderer dafür geschockt wird.
Nein, ich hab jetzt einen Freijoker. Ab jetzt.
Okay, einen Freijoker.
Das wäre natürlich jetzt hart, wenn ich den jetzt schon verbrate. Jetzt direkt so einmal.
Naja. Einmal. Trink doch mal an deinem Tee, Stefan.
Warte, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Okay, rede ich zu ausführlich über die Serie? Oder so? Ich kann auch
schon
schneller.
Sehr ausführlich.
Okay, pass auf. Das war jetzt auch nur so einzelne Szenen.
Ich weiß auch nicht, ob du diese ganze Serie jetzt erzählst.
Ja, ich weiß. Was? Aber ich will noch so zwei kleine Sachen erzählen, die ich einfach so, es war auch einfach so spannend, ja. Weil du einfach so, du saßt da und du denkst dir immer so ist, es ist ja passiert, ne?
Ja.
Und dann messen die halt auch die ganze Zeit diese Strahlung und dann rennen diese Funktionäre von der Partei da immer rum und sagen, ja, da steht's, hier steht's ja auf dem Messgerät, nur 2,3 schlägt das aus.
Ja.
Nur 2,3. Und das schlägt nur 2,3 raus.
Weil die Skala nicht höher geht.
Ja. Ja, und dann irgendwann sagt der Physiker, ja, dann schafft doch mal ein normales eins an ein Messgerät ran, was mal richtig die Strahlung misst.
Mhm.
Und irgendwann schaffen die eins herbei und das ist auch geil. Dann sagt der Physiker, okay, wer fährt denn jetzt zum Kernkraftwerk und misst das? Und dann
ich nicht.
Ja, wer macht das denn jetzt und so, ne? Und dann meldet sich halt irgend so ein Offizier und dann
der stirbt oder?
Ja, nee, die das Auto wird so mit Metall so umbunden und
aber der muss ja trotzdem rausgehen.
Die machen da
mit dem Gerät.
So Platten drauf und
Blei.
Und der Bleiplatten genau und dann zieht er sich noch so einen Anzug an und so und das Messgerät bauen die dann vorne aufs Auto und dann fährt er so einmal so schnell in diesen Kernkraftwerkhof rein und fährt dann wieder raus.
Und dann eine Panne.
Nee. Und dann haut er direkt wieder ab und dann kommt er zurück und dann schlägt das Gerät statt 2,3 schlägt 20.000 aus. Das heißt, das sagen die auch in der Serie, dann sagt der Physiker, was da im Moment passiert ist, dass jede Stunde da so viel Strahlung frei wird, wie bei 40 Hiroshima-Bomben. Hm. Jede Stunde.
Krass.
Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das Zeug ist alles da rausgestrahlt.
Ja.
Und die Bevölkerung, 3 Tage oder 4 Tage lang haben die der Bevölkerung nichts gesagt.
Mhm.
Und die standen auch noch auf so einer Brücke, als das Ganze da gebrannt hat. So ganz viele, da sind sie mit so Kinderwagen und so, sind auf so eine Brücke gegangen und haben sich das dann da von so einer Brücke, wo man besonders gut sehen konnte, alles angeguckt. Und diese Leute, die auf der Brücke waren, die sind eine Woche später alle im Krankenhaus verbrutzelt.
Mhm.
Also diese Strahlenschäden, das hat man auch in der Serie gesehen, die sind wohl so, dass der Körper dann irgendwie sich so auflöst. Das ist so total furchtbar schmerzhaft. Und diese Leute lösen sich eigentlich so auf. Also das ist Wahnsinn.
Ich verstehe das auch nicht, warum das so ist. Da sind die Zellen irgendwie so geschädigt, dass die... Was machen die dann? Die können sich nicht mehr teilen?
Genau, diese Strahlung, die geht in die Zellen rein und zerstört halt die Zellen komplett.
Ja, das, die ganze Struktur.
Genau, da wird alles komplett zerstört.
Ja.
Und das Interessante ist, dass die sich nach 2 Tagen erstmal nochmal gut fühlen.
Echt?
Ja. Die haben dann das Gefühl, dass die nochmal gesund werden.
Und dann
das ist alles
Ende.
Dokumentiert.
Und dann ist Ende.
Ja, und dann sieht man so, wie die Feuerwehrleute so 2 Tage später nochmal so ein Kartenspiel im Krankenhaus und dann... Einen Tag später dann nochmal, oder krepieren die dann so total schmerzhaft und so.
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass zu meiner Kindheitzeit, dass wir bei uns im Dorf auch Besucher hatten, Kinder aus der Ukraine, aus Kiew oder, aus Kiew jetzt vielleicht nicht, aber die quasi nach Deutschland zur Behandlung, zum Urlaub machen, die waren jetzt nicht unbedingt krank, aber viele, die Eltern verloren hatten oder halt anderweitig unter dieser Katastrophe gelitten haben, viele deutsche Schulen und so weiter haben so Besuchsprogramme, nenne ich es mal. Und bei uns im Dorf waren im Sommer auch immer Kinder aus Tschernobyl oder aus der Ukraine zu Besuch.
Und die sind dann, und die waren aber gesund, oder was?
Die waren gesund, aber die hatten irgendwelche Einschränkungen dadurch. Die sind vielleicht auch erst dann geboren worden, sagen wir mal 86 geboren worden oder so. Oder hatten irgendwie Eltern verloren oder sind dann im Waisenhaus oder so. Ich habe leider gar nicht so den richtigen Draht, ich war ja selber noch relativ klein, nicht den richtigen Draht dann dazu gefunden, wo kommt ihr her und was war. Aber es hieß dann immer, das sind Kinder aus Tschernobyl, die hier zu Besuch sind.
Naja. Ja. Da sind unfassbar viele Leute von betroffen worden, die da in der Region wohnten. Und was ist total interessant ist, was ich bemerkt habe, ich weiß von drei Frauen über Bekannte oder so, ja, die Brustkrebs hatten. Und alle diese Frauen, die Brustkrebs hatten, sind Frauen, die irgendwie so aus dem Osten kommen. Und mit der einen
Wie weit aus dem Osten?
Ja, ich glaube, die eine kommt aus Polen, die andere irgendwie, weiß nicht, aus Tschechoslowakei oder so. Irgendwie so, also die kommen alle irgendwie so aus Osteuropa, ursprünglich. Also die Eltern sind da.
Aber noch tausend andere Gründe haben.
Ja, aber ich habe mit der einen auch geredet und die meinte auch so, das kann gut möglich sein, dass, weil die näher an der Katastrophe waren, jetzt immer noch unter diesen Folgen leiden und deshalb vermehrt irgendwie auch mit Brustkrebs zu tun haben. Aber weiß ich nicht. Ist jetzt auch ein bisschen spekulativ, will ich mich jetzt auch nicht so aus dem Fenster lehnen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu der Serie. Ich will jetzt nicht alles erzählen, aber eine Sache.
Im Prinzip kannst du ja alles erzählen. Das ist ja.
Ja, aber eine Sache. Okay.
Dokumentiert. Das ist ja Realität. Du würdest ja jetzt nichts verraten.
Ja.
Und auch einen Spoiler-Alarm davor zu setzen, ist ja auch Quatsch.
Ja.
Selbst wenn man sich die Serie angucken will und du alles erzählst, kann man die trotzdem noch sehen.
Ich will nur eine Sache noch sagen. Das fand ich schon ziemlich interessant. Es war dann so, dass die das halt überhaupt nicht so einsehen wollten, was da passiert und so. Und irgendwann haben sie dann halt so eingesehen, okay, da ist jetzt echt eine Katastrophe hier. Ich weiß, und vor allen Dingen sowas hat es noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte gegeben. Das war das erste Reaktorunglück, ja. Also kein Mensch wusste auch, wie man überhaupt dieses Ding löschen soll. Und ist das nicht so, dass das immer noch brennt? Es brennt doch immer noch, oder?
Nein, das brennt nicht mehr.
Nicht mehr?
Nee, da ist ein Sarkophag.
Ja, drauf. Aber darunter brennt es ja noch, oder nicht?
Nein, es nicht brennen in dem Sinne, aber das strahlt natürlich noch Hitze ab, der zerstörte Kern.
Ja.
Und die haben ja so einen, den sogenannten Sarkophag, so einen Betondeckel da irgendwie drauf gesetzt.
Ja.
Und der hat aber auch, wie soll man sagen, durch die Strahlung ermüdet auch das Material und so viel stärker als unter normalen Umständen. Und dieser Sarkophag, der hat schon voll die Löcher und Risse und so weiter und da dringt Wasser ein und so und sowas. Und dann wurde dann hat auch natürlich die Europäische Union, auf die ja immer geschimpft wird, die haben da auch mitfinanziert, weil es, warum eigentlich?
Ja, weil wir da genauso darunter oder wir davon betroffen sind.
Wir sind davon betroffen,
natürlich.
Aber es ist ja jetzt nicht unser Atomkraftwerk. Aber weil es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, weil es so aufwendig und so schwer ist, wurde dann da halt das finanziell unterstützt.
Die haben auch.
Und die haben so einen riesigen, wirklich einen riesigen Metall-Beton-Hangar da richtig drüber gebaut.
Ja.
Der soll irgendwie 100 Jahre halten.
Und danach muss der erneuert werden, ne? Der hat, glaube ich, irgendwie Milliarden Euro gekostet oder so.
Ich weiß nicht genau.
Super teuer,
ja. Können wir das mal irgendwie nachgucken?
Ja, jetzt sofort, ist doch egal.
Wieso?
Muss man doch jetzt nicht so genau wissen. Bei der Katastrophe hatte damals auch die Ukraine von Deutschland so einen Roboter angefordert, weil die oben so ein Deck räumen mussten.
Damals gab es Roboter in Deutschland?
Ja, ja, das gab es beim BKA oder so, bei der Bundespolizei. Die hatten so einen Roboter und die mussten oben so ein Deck räumen, damit die irgendwie dieses Ding schließen hätten können. Und dann haben die diesen Roboter von Deutschland bekommen.
Ja.
Das Problem war nur, die haben ja niemandem was erzählt. Die haben ja alles verheimlicht. Die haben ja erzählt, ja, wir haben ja überhaupt keinen Unfall. Hier ist gar keine Strahlung. Oder nur ganz wenig.
Was haben die erzählt, was sie mit dem Roboter machen wollen?
Ja, und dann haben die Deutschen gesagt, okay, wir geben euch einen Roboter. Und haben natürlich nicht erzählt, dass da oben 20.000 irgendwie, wie nennt man diesen Messwert von Strahlung?
Röntgen?
Röntgen, ja, irgendwie Röntgen sind oder so.
Nee, das ist, glaube ich, Sievert, Millisievert.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das ist.
Du hast doch die Serie
gesehen. Ja, keine Ahnung, habe ich vergessen.
Was haben die denn immer gesagt, wenn die, wir haben 2,8
Röntgen.
Nee.
Ne?
Das waren, glaube ich, Millisievert.
Okay, weiß ich nicht. Vielleicht. Und dann hat und das die dieser Roboter, der hat natürlich bei dieser Strahlungsintensität hat er natürlich nach einer Minute oder nach 30 Sekunden sofort den Geist aufgegeben. Also überhaupt nicht funktioniert.
Der war dafür nicht gebaut.
Okay. Und dann passierte Folgendes. Die hatten bei der Katastrophe noch so irgendwie so Schleusen aufgedreht, damit da Wasser rausläuft und der ganze Brand gelöscht wird. Und das war ein Riesenfehler, weil dadurch sich überall Wasser befand in dem Kernkraftwerk und der glühende Reaktorkern heizte das auf und die hatten irgendwie nur noch, ich glaube, 24 Stunden, bevor durch den Wasserdampf alles explodieren würde in dem Kernkraftwerk. Und da waren ja noch 3 weitere Reaktorkerne. Oh Mann. Und die würden dann auch in die Luft fliegen. Und dann hätten die eine Kernkraftkatastrophe von 4 freiliegenden Reaktorkernen. Und bisher war es nur einer. Und wenn das der Fall gewesen wäre,
das ganze Land,
dann wäre Europa bis Schweden, also ein Gebiet, das kann man sich gar nicht vorstellen, und Europa wahrscheinlich auch verseucht gewesen, auf die nächsten 150 Jahre mindestens. Fehlgeburten, Krebsraten steigen an und. Kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Katastrophe gewesen wäre. Und auch wieder, nur weil dieser Physiker gesagt hat, wir müssen dieses Wasser da rausholen, wir müssen das jetzt da rausholen, sonst fliegen die anderen Dinger in die Luft. Ja, und dann haben die gesagt, okay, alles klar, wir haben nur noch 24 Stunden, wir müssen das Wasser da rausholen. Wie machen wir das? Und dann so, ja, da muss jetzt einer hingehen und diese Schleusen da wieder zudrehen oder irgendwie so einen Abguss aufdrehen, damit das da rausfließt.
Und ist dann der Typ wieder mit seinem Auto reingefahren?
Genau, und dann war die Frage so, okay, wer soll denn das machen? Und dann so, die da hingehen, die sind dann übermorgen tot.
Ja, aber der eine hat es auch geschafft, der das gemessen hat.
Ja, aber der hatte ja so Blei und alles. Die mussten ja richtig da rein. Zu Fuß mit Taschenlampen. Die mussten da so einen Keller runter und durchs Wasser warten und so. Da konntest du dich gar nicht mehr, nur noch so einen lächerlichen Anzug anziehen und das war's. Ja. Und dann haben die so die alle Feuerwehrmänner versammelt und meinten so, okay, wir brauchen jetzt 3 Freiwillige. Wer geht rein? Und alle so, ja, wieso sollen wir da reingehen? Dann, die wussten ja auch schon so langsam, wo der Hase langläuft, ne? Da sind wir doch wahrscheinlich, da kriegen wir dann eine Riesenstrahlung ab und so. Und dann so, ja, wir müssen das tun. Und was kriegen wir denn dafür? 400 Rubel pro Person. So, glaube ich, weiß nicht, 200 Euro oder so, weiß ich damals? Weiß ich nicht. Also so einfach nichts, ja. Und dann meinte der so, ja, nö, sehe ich nicht ein, wir gehen da nicht hin. Dann so, wir brauchen aber 3 Freiwillige. Und dann kam der.
Dann geh du doch hin.
Ja, und dann meinte dieser Typ so, ey Leute, ihr tut das, um die Mega-Katastrophe zu verhindern. Ist das nicht eine Motivation?
Ist das nicht mehr wert als und 400
dann,
Rubel?
Ja, das ist so krass, Alter. Aber auch so, und dann tatsächlich sind 3 aufgestanden. Die so, okay, wir machen's. Und dann sind die da reingelatscht in dieses Kernkraftwerk mit Taschenlampen, die sind sofort kaputt gegangen, ausgegangen, weil keine Technik funktioniert da mehr, die Strahlung war zu hoch. Und dann haben die mit so. Weißt du,
mit Handys.
Nee, mit so Kurbellampen. Kennst du diese Ratschelampen?
Ja.
So. Und damit haben die dann irgendwie diesen Abfluss gefunden und haben dann tatsächlich das geschafft, da irgendwie den Hahn aufzudrehen. Und ich glaube, die Typen sind dann auch ziemlich schnell gestorben. Aber haben sich halt komplett geopfert. Ne? Und damit wurde dann die Megakatastrophe verhindert. Und dann kam dann irgendwann nochmal eine Megakatastrophe auf. Ja, und zwar.
Langsam
und
reicht
zwar,
es mit den
Und zwar. Dieser Kern fraß sich durch diese Betonplatte und war kurz davor, ins Grundwasser zu fallen und zu sickern, sodass irgendwie halb Russland, wo alles von diesem Fluss vom Grundwasser lebte und so, auch komplett verseucht gewesen wäre. Und da mussten die unter dieser Betonplatte noch einen Tunnel graben und da irgendwie sowas hinlegen, damit
um den Kern, der sich da durchfrisst,
aufzuhalten.
Mit dem Netz aufzufangen.
Ja, nee, mit so irgendeinem. Irgendeiner Konstruktion da unten aufzufangen. Und dann haben die noch so Bergleute aktiviert, so 800 Bergleute oder sowas, die dann da gerödelt haben und auch alle noch bei draufgegangen sind.
Sind alle draufgegangen?
Ja, die sind alle irgendwann ziemlich schnell, spätestens nach 5 Jahren sind die an Krebs gestorben. Ja. Also es hat keiner überlebt. Die Strahlung war so extrem hoch.
Krass.
Also diese Serie, ich muss wirklich sagen, es hat mich total gepackt. Es war super spannend und man erfährt einfach auch, was damals wirklich da passiert ist. Und wie nahe und wie unglaublich nahe Europa an einer unfassbaren Katastrophe vorbeigerutscht ist.
Aber ich glaube, Röntgenstrahlung ist noch eine stärkere Strahlung als das, was da in dem Atomkraftwerk an Strahlung rauskam. Ist das nicht die härteste Strahlung im Universum? Röntgenstrahlung?
Keine Ahnung.
Ich glaube schon.
Also in der Serie hieß es dann irgendwann mal so.
Gibt es natürlich auch starke und nicht so starke. Gammastrahlung ist das höchste.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist denn aber Röntgen ist doch gar nicht radioaktiv.
Nö.
Das muss doch irgendwas anderes.
Aber das ist aber doch trotzdem, ich kenne mich jetzt mit Strahlung nicht so gut aus. Ja. Aber weißt du, was die allerstärkste Strahlung im Universum ist?
Nee.
Hier, diese Fliegenpatsche. Das ist noch mehr als Gammastrahlung.
Das kann natürlich sein.
Und ich glaube, einen kriegst du heute noch davon.
Meinst du? Aber ich habe ja noch einen frei.
Einen Joker hast du.
Einen Joker habe ich noch.
Aber wir haben jetzt genug über Tschernobyl.
Okay, wir haben genug. Oder? Ja, reicht.
Du hast jetzt eine halbe Stunde über Tschernobyl.
Ja, aber es ist einfach eine total packende Serie. Aber ich muss nochmal sagen, es ist wirklich diese düstere, diese deprimierende Ostblock-Stimmung. Ja? Ich frage mich, wo die das gedreht haben. Diese Stadt Tschernobyl, das sind ja nur so Wohnblocks, so, weißt du, so eine Sowjet-Architektur von damals. Es ist einfach so, es zieht dich so derbe runter. Aber es ist einfach geil. Also,
du wolltest dir jetzt unbedingt angucken,
ich wollte einfach ganz unten sein. Ich wollte wirklich ganz unten.
Und dann hast du es noch angeguckt, so im Januar oder so.
Ja, so ein
Deprimonat.
Ja, so, wo es auch draußen so dunkel war. Und
wann ist das passiert?
Und jetzt dieser Coronavirus und so. Ey, manchmal denke ich mir echt so, diese Zivilisation, in der wir leben, die hält nicht mehr lange durch.
Wann war das Atomunglück? War das im April, Mai rum?
Was war das für ein Keine Tag? Ahnung, weiß ich nicht. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Fällt mir jetzt nicht ein. April, ja, ich glaube, April war es richtig.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt. April 86 war es. 26. April.
Also, wenn man das sieht, dann, ich glaube, danach ist man dann tatsächlich so ein bisschen, denkt nochmal über das Thema Atomkraftwerk ein bisschen anders nach. So Ausstieg, ja oder nein?
Ja, wir sind schon ausgestiegen.
Ja, aber es gibt ja Leute, die sagen, wir können wieder einsteigen.
Ach so, ja.
Gibt's genügend.
Es gibt auch andere Formen von der Atomkraft. Nicht unbedingt diese klassischen Reaktoren, die es damals gab und heute immer noch im Einsatz sind.
Ja.
Aber die haben immer das Problem des Atommülls.
Ja, genau. Und du hast halt am Ende diesen Atommüll, diese Brennstäbe oder sowas, ne? Und die müssen dann entsorgt werden und die glühen ja. Wie viel waren das? 100.000 Jahre, ne? Glühen die noch?
Das kommt doch drauf an, was es für.
Ja, also wenn jetzt, sagen wir mal, wir stecken jetzt in so ein Salzkraftwerk oder Salzbergwerk irgendwo und schließen die weg, diese Brennstäbe, ne? Ja. Hier Gorleben oder so, so heißt das ja immer. Und dann stehen die da unten. Und angenommen, irgendwie in 5.000 Jahren.
Wir haben kein Endlager, Stefan. Wir haben nur so Zwischenlager.
Genau. Aber angenommen, in 5.000 Jahren, gibt es die Menschen nicht mehr, was weiß ich, weil wir uns irgendwie, weil die Klimaerwärmung, weil hier alles zu heiß wird, weil wir ein Virus kriegen, irgendwas.
Dann gibt es den Atommüll
immer noch. Den Atommüll, der glüht immer noch dann in 100.000 Jahren.
Ja, das sind irgendwelche Fässer, da sind ja jetzt nicht nur in diesen Fässern so Plutoniumstangen drin, da sind ja auch Sachen drin hier in Koblenz oder Mülheim-Kärlich, da wurde ein ganzes Atomkraftwerk abgebaut.
Ja.
Und alles, dieser ganze Bauschutt, das ist alles Atommüll. Ja, vielleicht nicht alles, aber schon ziemlich viel. So diese, das kannst du nicht normal auf eine Deponie tun.
Ja, ich bin,
Oder so ein Strahlenschutzanzug, so einen alten. Ja. Tust du den hin? Den kannst du nicht verbrennen.
In dieser Serie, ne, da ist ja, als diese Feuerwehrleute alle ins Krankenhaus kamen, die sind ja dann irgendwie, die haben dann da gelöscht und dann 3 Stunden später fingen die an, sich aufzulösen. Ja, und dann sind die in dieses Krankenhaus gekommen und dann haben die so denen erstmal alle die Klamotten ausgezogen und die alle in so einen Kellerraum gebracht und die auf so einen Haufen gelegt.
Ja.
Und drei Tage später wurde die komplette Stadt evakuiert und auch das Krankenhaus und alles weg. Und heute ist dieser Ort noch immer noch komplett verlassen. Also keiner wohnt da. Aber manche Leute, so aus so Filmdokumentationen.
YouTuber gehen da hin.
Ja, irgendwelche Leute gehen da hin und gucken sich das immer noch an oder so. Oder Wissenschaftler. Und dieser Haufen mit den Kleidern in dem Krankenhaus, der liegt da immer noch und strahlt immer noch total krass. Das muss man sich mal vorstellen.
Da gibt es irgendwelche Riesenratten, die da unter diesem Klamottenhaufen
so. Es gibt ja mittlerweile, das habe ich jetzt gelesen, es gibt mittlerweile einen Pilz, Der lebt von Strahlung, der ist mutiert, der wächst jetzt in Tschernobyl, ja, ja. Das ist ein Pilz, der ist ganz schwarz geworden, der hat dieses Melanom irgendwie ausgebildet, ganz stark, der lebt quasi von Strahlung, der braucht Strahlung, um zu leben. Der ist so mutiert, dass er sich auf diese Strahlung eingestellt hat und die sogar zum Leben braucht. Und jetzt versuchen die mit diesem Pilz eventuell sogar irgendwie irgendwas zu lösen, zu retten.
Das klingt irgendwie nicht so richtig.
Ja, habe ich gelesen.
Dass es ein Pilz gibt, der von Strahlung lebt.
Ja, also der braucht die Strahlung, um zu leben, ja.
Okay.
Der ist so mutiert. Und den kann man jetzt quasi züchten und einsetzen, wenn irgendwo ein Reaktorunglück ist, wirft man da diesen Pilz hin und dann wird der so absorbiert, die Strahlung.
Ja.
Das ist die Idee dahinter.
Also Pilze nehmen das ja sehr stark auf, aus der Umwelt.
Ja.
Warum auch immer.
Ja.
Und der nimmt auch die Strahlung auf.
Ja, keine Ahnung, aber steht so da. Kannst du hier, geh mal auf Sternpilz Tschernobyl. Gib mal ein.
Nee, mach ich nicht. Ob unsere Redaktion das verifizieren kann, das wird...
Faktencheck oder was?
Das ist schwierig.
Du glaubst mir nicht, ne?
Ich hab Zweifel. Ich bin skeptisch.
Du glaubst nicht,
wenn du mir von irgendwelchen radioaktiven Pilzen erzählst, die das quasi sich davon ernähren, die Strahlung brauchen, das klingt schon...
Zu abgefahren oder was?
Naja, nicht nach fundierter Wissenschaft.
Ja?
Das klingt so nach Hörensagen.
Das klingt schon so, das klingt so ein bisschen nach Reptiloiden, ne?
So, wir machen jetzt noch einen Song. Okay. Ich habe keine Lust mehr über Tschernobyl.
Ja, wir reden jetzt auch nicht mehr
über Tschernobyl. Seit einer Viertelstunde ungefähr.
Ja. Wolltest du nicht noch über eine Serie reden?
Total ja, geil. Aber ich brauche erst eine Pause. Liebe Hörer, ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben, weil dieses Dauerfeuer Tschernobyl in den letzten 25 Minuten hat euch strapaziert. Jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Song und dann sind wir wieder zurück. Und dann werde ich noch ein bisschen euch versuchen, wieder zurückzuholen zu unserer Sendung.
Genau, und der Song ist tatsächlich von einem Künstler, den ich früher mal sehr gut finde. Und
jetzt finde ich ihn scheiße, oder wie?
Und der Typ heißt Fritz Kalkbrenner, ist der das ein Begriff?
Ja,
ist das nicht ein Berliner?
So ein Techno-Typ.
Ja, aber der hat auch gute Songs, finde ich. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass dieser Song hier läuft. Der Song heißt Get Alive.
Du sollst dich waschen, ganz schnell, mein Freund. Ganz schnell, mein Freund. Ganz schnell, mein Freund. Du sollst dich waschen.
Geil, ne? Habe ich aus so einer RTL-Doku rausgeschnitten.
Wahnsinn.
Ja, einfach mal so ein bisschen meine Kreativität spielen lassen.
Und GarageBand Drum.
Genau. Ich habe zwei Beats auf GarageBand und habe mich für einen entschieden.
Cool. Ja, wir sind wieder zurück und haben das Thema Tschernobyl zum Glück abgeschlossen. Danke, Stefan, für diesen ausführlichen Vortrag über die Serie, die dich offenbar sehr mitgenommen hat.
Ja, also aufgewühlt. Ach so. Auch das Thema ist sehr aufgewühlt. Wir sind ja ein authentischer Podcast. Wir wollen nicht immer alles rausschneiden. Wir hauen die Dinge auch mal so raus, wie sie aus uns rauskommen. Wir rotzen und wir sind am Eck und wir haben auch Fehler.
Ja, wir wissen, wo wir stehen, ganz weit weg von den großen Playern des Podcasts. Aber wir kopieren ganz gut. Also wir sind eine der besten Fest und Flauschig.
Kopien, die es gibt.
Genau.
Ja. Das stimmt. Ja.
Aber jetzt möchte ich aber von der Serie erzählen, aber nicht so lange wie du eben.
Spoiler-Alarm?
Nein.
Warum nicht?
Das ist eine Serie, die ist
80er.
Von 86 bis 89 lief die. Du kennst die auf gar keinen Fall. Deswegen brauche ich dir die auch gar nicht zu beschreiben und dass du versuchst, sie zu erraten. Das ist die Serie Ein Engel auf Erden. Von und mit Michael Landon, bekannt geworden durch Little Joe von Bonanza.
Ist das dieser Typ, der ein Engel ist und auf die Erde kommt?
Ja.
Eine Serie, ne?
Genau.
Das habe ich mal gesehen ein paar Mal. Ich glaube, das war gut.
Mit Victor French zusammen.
Und
der hat seinen Partner gespielt, der war aber kein Engel. Und das war so eine Serie, da ging es um Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Höflichkeit. Und gerade so in unseren heutigen Zeiten, da braucht es jetzt keine Serie wie diese, aber jeder kann doch selber mal versuchen, einfach im Alltag auch ein bisschen höflicher zu sein und ein bisschen freundlicher. Und ja, es passieren so viele ätzende und schlimme und erschreckende, schreckliche Sachen passieren, auch um uns rum.
Und du meinst, es braucht wieder so eine Serie, die Leute, die so diese,
nein,
die so ein gemeinschaftliches.
Ich habe doch gesagt, es braucht nicht so eine Serie, um dir das wieder vor Augen zu führen. Das kann doch jeder selber tun. Einfach mal ein bisschen Höflichkeit und Leute auch mal einzuschließen durch ein Lächeln oder um die zu grüßen. Einfach das zulassen.
Ist dir das zu kalt geworden in unserer Gesellschaft? Passiert ja nicht mehr genug, oder?
Zuzulassen, dass man.
Aber wir haben noch gerade Karneval hinter uns. Alle liegen sich in den Armen, schunkeln.
Ja, aber wir haben
geben auch sich Bützchen und sind alle eins.
Ja, aber wir haben nicht nur Karneval hinter uns, wir haben auch viele andere Sachen hinter uns und auch noch vor uns.
Wieso, die, was die haben passieren. Wir denn noch? Ehrlich, was haben wir denn noch hinter uns?
Gewalt, ja? Rassismus, ja, gut, Antisemitismus, ja, Schwulenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Kindermissbrauch und so weiter. Und ich will einfach, dass wir ein bisschen besser miteinander umgehen. Das find, ich habe jetzt zwar diesen Schocker und hier damit, in der Hand, ja, genau. Aber das ja, ja. meine ich jetzt ja auch nicht auf dich bezogen, das besser miteinander umgehen. Aber das hat diese Serie hat das so schön auch verdeutlicht. Da ist halt jemand, klar, da ja. das war ein Engel, der auf die Erde gekommen ist, aber das Schöne war, der hatte halt seinen menschlichen Partner gehabt und die sind in jeder Folge, die haben halt im Original heißt die Serie ja Highway to Heaven. Also nicht ja. Highway to Heaven, ja, ja. sondern Highway to Heaven. Ja. Die sind nämlich immer mit ihrem Auto Highways, Interstates lang gefahren und haben so geguckt, wo treibt uns das nächste Abenteuer hin zu Menschen, die unsere Hilfe brauchen.
Ja.
Und dann ging es dann zu einem Altersheim oder zu einem Kinderheim oder irgendwelche Familien, die entzweit wurden. Und dieser Jonathan Smith, so hieß der Engel in der Serie,
ja.
hat dann immer dafür gesorgt, dass die Leute wieder aufeinander zugegangen sind. Dass die
und wie hat er das gemacht?
Mit Höflichkeit, mit Freundlichkeit, natürlich auch mit göttlicher Fügung und so. Und ich habe jetzt auch die Serie.
Konnte der dann so zaubern oder was?
Der konnte etwas.
Was konnte der denn? Was war denn so der Kick an der
Serie? Ach, Stefan, das war keine
Action-Serie. Welche Skill hatte der? Also welche. So welche Superhelden-Skill hatte der?
Irgendwie? Superhelden-Skill waren, dass er Mensch geblieben ist und über Nächstenliebe gelebt ja. hat. Und da
aber das ist mir zu wenig. Ich brauche so einen Typen, der so seine Arme total lang machen kann oder irgendwie so seine Farbe verändern kann oder so, weißt du?
Aber so. Dann sind wir jetzt nicht mehr.
Oder einer, der so, oder so wie Flash, der so super schnell ist.
Aber
der so total schnell.
Aber ich rede von Vorabendprogrammen
ja. okay.
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja. in den 80er Jahren. Da hat keiner seine Arme verlängert oder so. Das war, da ging es innere Werte.
Solche Special Effects konnte man sich damals noch gar nicht leisten. Da musste man noch so alles mit Gelaber machen.
Ne? Aber es gab auch damals den 6-Millionen-Dollar-Mann. Kennst du den
ja, zum Beispiel? Ja, weiß ich auch noch damals.
Und da
ja.
gab es die 7-Millionen-Dollar-Frau.
Ja, das weiß ich auch noch alles.
Das war schon gelebte Emanzipation.
Ja, aber sogar. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass es das irgendwie mal gab und ich so ein bisschen geguckt habe. Ja.
Der 6-Millionen-Dollar-Mann, das war irgendwie ein.
Worum ging es da? War das so ein.
So eine Art Geheimagent war das.
Ja.
Der wurde irgendwie verletzt bei einem Einsatz.
Ja.
Und dann haben die ihm, das wurde dann so im Intro wurde das gesagt, wurden ihm biomechanische, cyborg-mäßige Elemente eingesetzt.
Ja.
Für 6 Millionen Dollar. Heute würde man sagen, hat ziemlich wenig eigentlich,
ja.
um einen Menschen auszustatten mit modernster Kybernetik.
Ja.
Aber damals war das unfassbar viel Geld, mhm. ne? Der 6-Millionen-Dollar-Mann. Sie haben den Mann für 6 Millionen Dollar abgedatet und dann konnte er zum Beispiel sehr hoch springen, schnell laufen. Und wenn er gesprungen ist, gab es immer so einen Spezialsound.
Ja.
So ein, kannst du dich daran noch erinnern?
Nee.
Das war immer so. Irgendwie boah. So in der Richtung.
Und das war.
Und das hat man
dann. Das war so der Anfang von den Superheldenfilmen ja. oder was?
Und dann hat man dann immer nur so. So im Schnitt hat man das dann so gesehen, wenn er dann zum Beispiel so eine sehr hohe Mauer hochspringen
ja.
wollte,
ja.
Hat dann, okay, kein Problem für mich. Und dann hat man nur so auf seine Beine gefilmt, hat dann gesehen, wie er quasi springt, dann hat man ihn so einmal so in der Luft gesehen, das kannst du ja überall filmen,
ja, klar.
Und dann hat man ihn dann gefilmt, wie er auf der Mauer steht. Das ist
schön billig, ne?
Genau, ganz schön billig. Schön billig.
So mit so Schnitten gelöst. Ne?
Genau.
Keinen einzigen Special Effect, nichts.
Kein Special Effect.
So die erste Szene, so stell dich mal hier aufs Trampolin, ne? Und spring mal hoch.
Genau, genau.
Genau.
Und dann steht man dann auf der 1-Meter-Mauer. Und
ja,
man filmt aber so, dass man denkt das an diese ganz hohe Mauer, die man da am Anfang gesehen hat. Und mit diesem Soundgeräusch wurden dann halt immer diese, wenn er seine Kraft eingesetzt hat. Oder es gab auch noch so eine Serie, immer wenn er Pillen nahm.
Ja.
Kennst du das?
Nee. Eine Serie? Achso, jetzt dieser 1-Million-Dollar-Mann oder was?
Nein, eine andere Serie.
Achso, die hieß so?
Immer wenn er Pillen nahm.
Die hieß so, die Serie?
Ja.
Okay.
In der nächsten Musikpause werde ich da mal kurz recherchieren.
Ja.
Auch vom Plot und allem sehr, sehr interessant, sehr
geil. Und immer wenn er Pillen nahm, dann passierte irgendwas.
Ja, dann wurde er zum Super Freak oder so, ich weiß es nicht genau.
Also du hast aber, ich finde das schon interessant, du hast auch so diese Serien geguckt, wo auch viel mit Gefühlen und sowas gespielt wurde. Ich hatte damals mich nur für so einen Scheiß, auf so einen Scheiß eingelassen wie A-Team und sowas. So Hauptsache Geballer.
Habe ich natürlich auch
geguckt. Wo dann immer gleich aufgebaut. Irgendwie so A-Team, irgendwas passiert, A-Team wird gerufen und am Ende ballern alle rum. Keiner stirbt, niemand. Alle verletzen sich nur und
ja, selbst das nicht. Die werden ja quasi nur so vergrault.
Genau.
Die wollten dann irgendwie
die ballern aus allen Rohren und am Ende rennen so ein paar Leute weg und das war's.
Ja, und es ist halt immer so, dass die sagen, hier will jemand ein Großgrundbesitzer oder die Bank hat irgendwelche Schläger engagiert, um diese Farm hier zu terrorisieren. Und dann heißt es dann, okay, wir bauen uns hier jetzt unsere Verteidigungsanlagen. Und dann schweißen wir hier noch irgendwas drauf.
Ja, genau. Ich habe noch so Bilder im Kopf, wie die irgendwie auf so einem Grundstück sind und dann. Und jeder hat so seine eigene Waffe, die so total cool ist.
Ja.
Und dann gibt's ja, der eine Typ hat immer so eine Zigarre im Mund oder so.
Ne? Ja, der Hannibal Smith.
Ja, genau, der hat dann immer so rumgeballert mit so einer Zigarre im Mund, weiß ich
noch. Ja, aber das ist schon so ein Zufall. Hannibal Smith und Jonathan Smith. Zwei verschiedene Serien.
Ja.
Der eine eher so mit Gewalt und mit der Faust und der andere mit Nächstenliebe und mit Worten.
Aber wie geil du das ich leider nicht daran erinnern kann. Und dann haben die sowas zusammengezimmert und zusammengebaut und am Ende gab es die große Ballerei, ne?
Ja, die kamen dann da irgendwie, diese Schergen von dem anderen kamen dann zu dieser Farm und dann war dann da keiner und dann kamen die dann aus irgendwelchen Strohballen raus oder haben sich von irgendwo runtergeseilt oder dann ging so eine Klappe auf und die Bösen sind in so ein Loch gefallen.
Das war so geil.
Und um einmal
ich fand das so cool damals.
Aber um Opa auch die 15-, 16-Jährigen abzuholen, wurde dann einmal so vor die Füße geschossen mit so einem MG. Das hat dann.
Ich hab das wir hatten damals so eine Kamera und haben das so eine A-Team-Serie mal selbst nachgedreht. So haben wir selber, so ich mit meinen Brüdern, und wir haben das so nachgespielt. Und dann am Ende gab es auch genau diese Ballerei. Und da gab es eine Szene, wo ich so an so einem Geländer stehe mit so Gummistiefeln. Ja. Und dann haben wir mit so einer, kennst du noch diese Schlüsselanhänger, wo man so Maschinengewehr Knöpfe drauf waren?
Ja.
Und dann kam dieses, haben wir so ans Mikro, an die Kamera gehalten. Dann kam dieses. Und dann hat einer mit so einem Bindfaden mir die Gummistiefel so weggezogen. Und dann sah das aus, als wären mir die Beine weggeschossen worden.
Ach so, das habt ihr so.
Ja, das haben wir selber so gefilmt. Und es war so unterirdisch schlecht, ey. Ich hab den Film sogar noch, ich hab mir den sogar neulich nochmal angeguckt. Das war so schlecht. Das war so unfassbar.
Sollen
schlecht.
Wir den mal veröffentlichen irgendwie bei YouTube?
Alter, wir starten einen Release.
Oder hast du diesen Soundeffekt noch? Diesen Schlüsselanhänger?
Nee, den habe ich nicht mehr.
Du hast gerade geschmatzt. Ne? Denkst du, ich krieg das nicht mit? Willst du jetzt deinen Joker einsetzen?
Ich dachte, du hörst es. Ich setz den Joker ein.
Okay, dann hast du jetzt noch.
Ja, das war's.
Ja.
Beim nächsten Mal zischt's.
Ja. Und du hast eben schon angekündigt, du wirst nicht zucken.
Nein, bei der nächsten Aktion halte ich meine Hand hin.
Ich habe mir einige Sachen vorgenommen für dieses Jahr. was ist los?
Ich finde das so krass, dass du dieses Mini-Schmatzen gehört hast.
Ja, Ich habe es eigentlich nur an deinem Gesichtsausdruck gemerkt.
Hätte ich nochmal weitergeredet, hättest du es nicht gemerkt.
Hätte ich nicht mitbekommen.
Ja.
Du hast mich angeguckt, so hast du so ertappt.
Ja.
So, shit.
So das Kind, das in die Keksdose gegriffen
hat. Hat er das gesehen? Nein.
Ja.
Ich muss, wie der Hase vor der Schlange. So hast du gerade geguckt.
Nee, so das Kind, das so Nutella genascht hat und der ganze Mund ist verschmiert und so, nein.
Ich war
nicht. Ich habe nichts gegessen.
Ja.
Nein, habe ich nicht, nein.
Weißt du, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe? Ich habe einige Konzerttickets mich schon organisiert für dieses Jahr.
Ja.
Ich bin zum Beispiel bei dem Lollapalooza Festival in Berlin, das ist im September erst, weil da tritt treten Rage Against the Machine treten da auf.
Ja.
Und ich bin da, habe ein Tagesticket mir organisiert. Scheint dich nicht zu begeistern?
Doch, total.
Okay.
Ich bin ja überhaupt kein so Heavy-Metal-Fan, habe ich ja schon 10.000 Mal gesagt. Aber Rage finde ich ziemlich cool, muss ich dazu sagen. Also die würde ich auch gerne auch nochmal live sehen.
Ich
wusste gar nicht mehr, dass es die noch gibt.
Ja, die
Rage Against the Machine.
Reunion.
Echt?
Reunion-Tour. Das letzte.
Die brauchen so Geld, ne?
Nach 10 Jahren.
Die brauchen Geld, oder?
Vielleicht. Vielleicht ist das Angebot so geil gewesen, dass die gesagt haben, klar, dann machen wir nochmal.
Haben die nicht in ihren Konzerten immer den Drummer so umgedreht? Der hat doch mal mit dem Rücken zum Publikum gespielt, oder? Doch, bei Rage.
Hat der nie gemacht.
Sicher?
Ganz sicher. Welcher Drummer hat denn den Rücken zum Publikum?
Doch, es gab eine Band, ja, da hat sich der Drummer das komplette Drumset so aufgebaut, dass er die ganze Zeit irgendwie in die andere Richtung gespielt hat.
Wie der Drummer von Def Leppard, der hat irgendwie nur einen Arm. Und der spielt mit ganz vielen Fußpedalen.
Echt?
Oder hat gespielt. Ich weiß nicht, ob es die Band überhaupt noch gibt.
Krass.
Der hat mit Fußpedalen gespielt, mit mehreren.
Das ist schon krass, finde ich krass.
Und der Drummer von Slipknot, der spielt manchmal so kopfüber. Das ist auf so einem Podest und dann wird das so nach oben. Und dann hängt der, hängt der in so einer Art Stuhl, wo er so festgeschnallt wird, wie so ein Rennfahrer.
Und dieser Stuhl ist so spezial angefertigt.
In so einem Ricardo-Sitz. Kennst du diese Ricardo-Sitzen?
Nee.
Das sind doch.
Du meinst diese Hartschalen-Plastiksitze?
Ja, von so aufgemotzten Opel Vectras oder so. Ne? Kennst du das?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und die Firma heißt Ricardo.
Ehrlich?
Ja. Und da hat doch irgendeiner, ich weiß nicht.
Aber da muss der doch so angeschnallt auch sein.
Ja,
das fällt der doch irgendwie runter.
Aber da hat man doch irgendwann, ich weiß nicht, wer das immer gesagt hat, so ein Kumpel von mir, das hat der auch irgendwo gehört, der hat immer gesagt, Ricardo, sitz. Ne, weil das klingt ja wie so ein Hund. Ne?
Ach so.
Ja.
Ach so, aber ich weiß nicht,
so oft kann man ja das irgendwie nicht sagen. Der hat mal irgendwie den Witz gebracht und ich habe ihn, glaube ich, nicht kapiert.
Ne, ja, ist aber schon witzig.
Ich weiß auch gar nicht, heißt das Ricardo oder Ricardo?
Ricarda.
Nee. Ricaro. Ich weiß es nicht. In irgendwelchen Fußballstadien gibt es die dann auch.
Diese Special, diese VIP-Logen, wo die dann diese Hartschalen
sind. In München hast du diese, in der Allianz Arena, wo die Bayern-Stars drauf sitzen.
Ja.
Die sitzen darauf auf so komischen Lufthansa gepolsterten.
Nee, die sehen aus wie diese Erlebnisstühle im Kino. Wo man so die so zittern und wackeln und so.
Ja, irgendwie so.
Vielleicht erleben die ja dieses komplette Spiel so, dass die, immer wenn so ein Tor geschossen wird, dass das dann so zittert in diesem Sitz.
Das wäre nicht schlecht.
Das wäre eigentlich ganz geil, oder? Ja. So ein Special Service von Bayern München. Oder?
Aber ich will noch sagen, wo ich überall bin, wo man Zart und Bitter treffen kann.
Ja.
Das ist einmal hier bei dem Lollapalooza Festival.
Ja.
Dann habe ich mir für Luxemburg Karten geholt für ein Konzert von Gojira.
Ja.
Haben wir hier auch schon mal gefeatured bei uns in der Sendung, du erinnerst dich vielleicht.
Ja.
Dann bin ich in Köln im Gebäude 9,
Das
ist in Mülheim, und gucke mir da Helmet an. Also so eine 90er Jahre, was ist es eigentlich? Crossover Hardcore. Post-Hardcore-Band, würde ich sagen.
Du hast quasi schon so total viele Konzerte gebucht, oder?
Ja, und auf dem Impericon Festival in Oberhausen bin ich auch, da tritt Your Demise nochmal auf, nach irgendwie 10 Jahren Abstinenz, und auf dem Summer Blast Festival in Trier. Also, da ist für jeden was dabei, oder?
Du meinst für Zart- und Bitter-Fans?
Da ist für jeden Metal-Fan was dabei.
Ich dachte, dass die Fans dann aufschließen können und dich treffen können.
Und, ja, das auch.
Bei Konzerten.
Ich gebe Autogramme. Und
Du gibst nicht nur Autogramme, du gibst auch einen geselligen Abend zu zweit.
Ich hatte
die Fans dürfen mit dir zusammen aufs Konzert.
Ach hier, wann machen wir eigentlich unsere Deutschland-Tournee? Deutschland-Tournee. Irgendwie so 6 Städte besuchen, in eine Kneipe setzen und dann einfach machen wir so einen Talk wie hier und versuchen dann noch so einen Einheimischen mit einzubinden.
Ja, das wäre ganz geil, ja. Aber ich glaube, das wird schwierig, das ist nicht so einfach.
Wir wollten nach Limburg zum Beispiel fahren.
Ja, aber dann, weißt du, dann sitzt du da an der Theke und wir labern hier so wie jetzt.
Ja.
Und dann glotzen uns die Leute und denken, was machen die denn da? Und dann ist das alles
ist
so total abgefahren. Und dann laberst du die an und dann kommt da wahrscheinlich nicht viel bei raus.
Aber ist das, wir können doch da sitzen und uns unterhalten.
Können
und
wir
haben
machen,
Mikros
ja.
in der Hand.
Aber können wir mal probieren, ja, vielleicht. Aber ich bin noch nicht bereit dafür. Ich brauch noch ein Jahr.
Warum?
Die Idee muss noch reifen. Ich bin noch nicht frei.
Aber vielleicht, wir können ja auch sagen, wir können ja bei Twitter sagen, zum Beispiel, wer aus Koblenz hätte Lust, mit uns beiden mal zu reden? Wir kommen nach Koblenz
in
die Kneipe XY.
Ja.
Und dann heißt es irgendwie, hier ich.
Ja, mit Gast.
Ja.
Und dann kommt er rein, dann
aber so
3 Mikros und Quatsch.
So.
Einfach nur ein Typ.
Oder
der uns hört.
Eine lokale Berühmtheit.
So. Oder so, ja.
Ich habe den größten.
Also dann macht es auch wieder, ja, dann macht's auch wieder
die,
Sinn.
Die größte Kaninchensammlung in Koblenz.
So. Aber es muss in einem öffentlichen Raum sein, wo wirklich, ne? Es muss in der Kneipe oder so sein, wo auch Leute rein und raus.
Ja, wir können das auch im Hotel machen, aber ich glaube, dann kommt keiner zu uns.
Ich glaube eher, dass die Leute eher sagen, die kommen nicht, wenn wir in der Kneipe auftreten.
Ja, aber.
Weil die ja kein irgendwie, weil das ist ja schon auch.
Wir treten doch nicht auf in dem Sinne. Wir sitzen da und unterhalten uns.
Ach so, okay.
Das ist ja jetzt kein, ja. Da muss man ja auch keinen Eintritt bezahlen.
Ja, Micha, ich weiß es nicht. Ich muss mal drüber nachdenken. Es ist aber eine coole Idee, ja. Auf jeden Fall.
Und du, was?
Ja, nee, gar nichts. Okay. Ich denke mal noch. Hast du eigentlich, vielleicht sollten wir noch ganz kurz erzählen. Du erzählst dir mal deine, die Konzerte und so, ja. Listest du hier so auf. Und jetzt gerade waren wir auf einem Konzert, das gar nicht in diese Kategorie reinpasst. Wir waren auf einem Helge Schneider Konzert.
Ja.
Und,
in der Kölner Philharmonie?
Genau, und ich wollte nur ganz kurz sagen, Helge Schneider, ich war früher mal, fand ich den total witzig und dann ist der irgendwie so in Vergessenheit geraten und fand ich ihn auch manchmal so ein bisschen.
Wie Helge Schneider ist in Vergessenheit geraten?
Ja, also bei mir. So. Und ich fand ihn dann auch irgendwie zeitweilig irgendwie auch anstrengend, so diesen Humor. Ja. Fand ich dann irgendwie anstrengend. Aber ich muss sagen, so jetzt auch den nochmal, ich wollte den unbedingt nochmal live sehen und es war echt cool. Und fand ihn auch echt cool, also witzig.
Es hat Spaß gemacht, musikalisch ist gut.
Genau, er ist einfach unglaublich guter Musiker. Hat wirklich gute Musik gemacht, muss man sagen.
Am besten fand ich, wie er auf dem Xylophon gespielt hat.
Ja. Und so ein Männchen gespielt hat.
Ja, genau.
So ein statisches Männchen gespielt hat.
Was immer so wippt oder vibriert oder so federt. Ne? Kann man schlecht beschreiben oder nachmachen, aber es sah sehr lustig aus, hat Spaß gemacht.
Aber man muss sagen, es war eine riesige Halle, also es war
hier.
Dieses Philharmonie, ganz kurz noch, ja? Es war so unfassbar groß, diese Philharmonie und so viele Leute und da kam nicht so dieser persönliche Kontakt zum Publikum auf, also das hat mir echt gefehlt, das kenne ich halt so aus alten CDs
von
oder so.
Auftritten kennst du das? Diesen persönlichen.
Ja, von meinen alten Auftritten. Genau. Nee, aber auch von alten Helge Schneider Auftritten, wo das wollte ich schon nochmal sagen, da wo so wirklich so dieses wo er mit dem Publikum so richtig geil interagiert. Und das geht natürlich nicht bei diesen Riesen-Events. Das fand ich schon ein bisschen traurig.
Neben uns die Leute, denen habe ich doch eine Karte in die Hand gedrückt. Vielleicht haben die jetzt auch mal hier reingehört. Vielleicht hören die ja gerade.
Ja, super.
Ja, die waren nicht so abgeneigt, weil ich habe mich da so ein bisschen... Ja. Ah, das habe ich an Karneval, habe ich das aber auch gemacht. Für die muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Das war in so einer Kneipe, da bin ich vielleicht nach einer Stunde wieder rausgegangen und wollte so ein paar Karten irgendwie von unserem Talk jemandem in die Hand drücken. Aber das war irgendwie nicht möglich. Die Lautstärke, es war auch ein bisschen dunkel und es war sehr, sehr beengt. Und ein paar haben mich angefragt, was hat der da, was will der von mir? Und dann habe ich das so einem so hinten in einen, in die Kapuze zum Beispiel reingetan. Das war irgendwie... unnötig.
Es landet im Mülleimer.
Also ja, ich hoffe es.
Oder hast du die Hoffnung, dass der so zu Hause die Kapuze dann nochmal so anzieht und dann fällt ihm diese Karte so vorne hin und er so, oh ja, muss ich unbedingt mal reinhören in diesen Podcast.
Nee, das hätte ich nämlich gar nicht toll gefunden. Ja. Da habe ich gesagt, was soll diese Scheiße? Warum belästigt mich einer damit? Ich war nämlich ein bisschen lästig. Und da möchte ich gar nicht, dass man dann irgendwie...
Ja, Michael, da musst du an dir arbeiten. Diese Lästigkeit, das fällt mir auch hier oft auf, wie lästig du bist.
Ich habe mir übrigens einen Eierkocher jetzt geholt.
Ehrlich?
Ja. Den habe ich mir bei eBay
Kleinanzeigen
geholt.
Das hast du doch schon letztens erzählt, oder?
Das kann nicht sein. Den habe ich erst eine Woche.
Du hast mir noch irgendwie... Okay, erzähl von deinem Eierkocher.
Ja, der ist Baujahr 1977. Original verpackt. Noch nie benutzt. Das sieht man ganz klar, dass er noch nie benutzt wurde. Und der ist so schön, dieser Eierkocher.
Ja.
Und der fühlt sich auch so haptisch an. Dieses Erlebnis... Eier zu kochen in einem Topf, das ist kein Erlebnis. Aber in diesem Eierkocher, da kommt Wasser rein mit so einem Messbecher.
Ja, ich kenne das.
Die werden so angestochen. Das ist so eine orangene, so ein orangenes Gehäuse. Der summt, wenn er fertig ist.
Ja. Und das sieht aus wie so ein Brutkasten. Ne?
Ja.
Ja.
Und das macht einfach Spaß damit. Ja. Das ist einfach eine schöne Erfahrung.
Das ist geil, so ein Eierkocher. Die funktionieren ja nur mit Wasserdampf, ne?
Genau.
Ja. Weil es schmecken Eier eigentlich anders, wenn du die in Wasserdampf kochst oder garst?
Nein.
Schmecken die dann anders als im gekochten Wasser?
Die schmecken genauso. Das ist ja, ich weiß nicht genau, wie dieses Prinzip funktioniert, aber das ist ja irgendwie dieser Dampf, der kondensiert ja an der Eierschale.
Ja.
Und dann gibt es irgendwie so einen Garprozess, Energieaustausch oder was auch immer. Da gibt es eine ganz bestimmte wissenschaftliche Erklärung, wie das funktioniert. Vielleicht, das ist ein bisschen schade, ich habe mir das Thema Eierkocher extra aufgeschrieben, aber ohne diesen wissenschaftlichen Background.
Ja, da müssen wir, aber da müssen wir nochmal nachhaken.
Ja.
Also wir wollen ja auch Wissenschaft, wir haben ja einen Bildungsauftrag.
Ja. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch nochmal.
Habe ich dir eigentlich mal erzählt, das habe ich doch mal irgendwann erzählt. Ich hatte mal eine Bude irgendwie, die, da konnte man rausgucken und dann sah man die Ampel. Habe ich das mal erzählt?
Nee.
Und dann konnte ich meine Eier kochen und genau, genau eine Rot- und eine, also eine Rotphase Auto und eine Grünphase
Fußgänger
abwarten und danach waren die Eier perfekt. Und da habe ich meine Eier immer nach der Ampel gekocht.
Das ist geil, da standest du am Fenster.
Ja, das war total geil. Ja. Hab da rausgeglotzt und gewartet, bis meine Eier fertig waren. Aber das war perfekt.
Und seitdem warst du nie wieder so gute Eier.
Nie wieder. Das war das Beste, was ich je. Also keine Stoppuhr dieser Welt konnte diese guten Eier machen.
Du hättest eigentlich gar nicht ausziehen dürfen, deswegen.
Ja, das war perfekt.
War das an der Bornheimer Straße?
Habe ich nachher auch in die, genau, das war in der Bornheimer. Das habe ich nachher auch in die
Wohnungsanzeige geschrieben.
Habe ich geschrieben, irgendwie Wohnung, tralala Quadratmeter und Ampel vor der Tür, perfekte Rot-Grün-Phase für die perfekte Eierkonsistenz.
Ist
morgens zum Frühstück, garantiert.
Ist da irgendeiner drauf eingegangen? Auf?
Ja, also auf die Anzeige ja, aber nicht auf die Eier.
Ach so, schade.
Nein, das nicht. Nee.
Aber vielleicht kannst du da nochmal irgendwie klingeln und sagen, Entschuldigung, dürfte ich noch einmal hier Eier kochen, weil ich brauche die genau in dieser Konsistenz. Seit 10 Jahren versuche ich die so hinzukriegen, aber es gelingt mir leider nicht.
Vielleicht sollte ich das nochmal machen. Ich bin tatsächlich nochmal irgendwann in diese Bude reingegangen, weiß ich noch.
Warum?
Weil ich nochmal, weiß ich gar nicht mehr, ich wollte nochmal reingucken und da war dann irgendwie, ach, die hatte das komplett anders umgestylt und so, ist aber auch egal.
Ich würde aber auch gerne nochmal eine alte Wohnung von mir besichtigen.
Ja, kennst du dieses Gefühl manchmal, dass du so nach Ewigkeiten irgendwo nochmal sagst, da muss ich jetzt nochmal reingucken? Das ist
ja,
mir,
das Gefühl,
ach du
das,
Scheiße, das
Stefan,
ist mir neulich passiert.
Das Gefühl habe ich jeden Tag.
Ich bin, ach du Scheiße, ich habe eine Bekannte, die ist Lehrerin an der Schule, wo ich in der 6. und 5. Klasse drauf gewesen bin.
Ah, dann kannst du das nochmal angucken.
Und die habe ich neulich mal besucht oder irgendwie, wir haben uns getroffen und ich habe die abgeholt und bin die letzten 5 Minuten in ihren Unterricht reingegangen, in das Klassenzimmer, geil, wo ich in der 5. Klasse unterrichtet wurde.
Was war das für ein Gefühl?
Ey, das war so krass. Das war so krass. Das, ich hatte das Gefühl.
Wir sind Tränen ausgebrochen.
Ich hatte das Gefühl, ich wäre so zurück in meine Fruchtblase gekrochen und wäre dann so aus der Fruchtblase wieder raus in so eine andere Zeitblase rein.
Und dann
war hast unfassbar, du dieses Gefühl, in diesem Raum zu stehen und wieder dieses, ich bin ja seitdem nie wieder da gewesen und dann stand ich da plötzlich so, das kann, diese Zeit, die da vergangen ist. Und wo ich als kleines
Kind. Aber mit dem
Kind,
Wissen von jetzt bist du da wieder zurückgegangen.
Ja, genau. Und auch diese, und das Krasse ist, du hast es so riesig in Erinnerung und dann kommst du da rein und hast das Gefühl, du guckst in so ein Puppenhaus rein. Alles ist Miniatur. Die Lichtschalter, Miniatur. Die Möbel, Miniatur. Alles schrumpft zusammen zu so einer Miniaturwelt. Weil du ja plötzlich alles aus so einer ganz anderen Perspektive siehst. Und nicht mehr diese Kindperspektive.
In der 5. Klasse warst du noch Kind, ne? Da
kam
ja alles größer.
Da war noch alles Kind. Alles war größer.
Ja, aber ich würde auch noch mal gerne in meine alte Schule reingehen. Aber wie kann ich das denn anstellen, ohne irgendwie Ärger zu
verursachen? Ich sag dir genau, sag, du machst einen Podcast und willst dieses Thema in deinem Podcast behandeln.
Okay.
Und dann drückst du dir noch die Karte in die Hand. Zart und bitter.
Ist doch was geworden aus dem, der früher hier in der Realschule war. Der hat jetzt einen eigenen Podcast.
Ja, super.
Hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Der hat's geschafft.
So, jetzt machen wir noch einen Song.
Ja, und dann gehen wir raus, oder was? Und
was heißt, dann gehen wir raus? Wir machen jetzt erstmal einen Song.
Und dann
hören wir uns wieder.
Okay.
Und jetzt möchte ich bitte, dass du das Lied von KVB, The KVB, und das Lied heißt Again and Again. Auch ein tolles Dark Synthi Electro Gemisch aus England und ich finde es großartig und ich wollte es schon seit einem Jahr bei uns in der Sendung mal platzieren und jetzt ist es endlich soweit.
Okay.
Und ich freue mich sehr drauf.
Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
So, So, das ist jetzt definitiv so das letzte Viertel von unserer Sendung. Wir sind auch schon ein bisschen, wir haben ja Sonntag jetzt heute.
Ja.
Mal gucken.
Stimmt, Sonntag, wie viele haben wir heute?
Heute ist der 1. März.
1. März.
Mal gucken, wann wir es raushauen, weil Stefan, du musst dann in der Nachbearbeitung, das machen wir ja relativ zügig, oder?
Ja, klar.
Weil wenn wir jetzt auf
morgen hast du das Ding und dann kannst du das rausledern.
Gut.
Dann geht's raus.
Ja, aber wir sind so ein bisschen erschöpft. Wir haben erst 9 Uhr. Wir hatten noch nie so früh und sind quasi schon fertig mit der Sendung.
Ja, weil wir früher angefangen haben und relativ zügig durchgearbeitet haben, wir werden professioneller, Michael.
Ja, vor allem.
Und wir wollen auch dieses ewige Vorbereiten und immer dieses ganze, alles so aufgebauscht, einfach glatt durchziehen.
Wie das Intro zum Beispiel von dir, das war diese Einleitung, die war überhaupt nicht vorbereitet, die war einfach so spontan.
Ganz spontan.
Ja.
Das kam einfach so aus mir raus.
Ja. Hier, wir waren, letztens waren wir übrigens auch im Kino, erinnerst du dich? Ich hatte eine Zwiebel mit dabei.
Ja, stimmt. Was haben wir da nochmal gesehen?
Du hast mir eine Zwiebel mitgebracht.
Also, das hört sich mal so an, als würden wir total viel miteinander machen, aber wir machen eigentlich super wenig miteinander.
Wir machen sehr wenig, aber wenn, dann gehen wir halt ins Kino. Aber du erinnerst dich an den Film nicht mehr.
Wir dürfen auch nicht zu viel miteinander machen, weil sonst danach kommt so ein emotionaler Kater. Kennst du das? Das ist so, da ist man irgendwie so... redet viel und so und dann und danach so, oh nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Aber wenn wir uns sehen außerhalb des Talks, dann reden wir ja kaum, weil wir alles aufbewahren müssen.
Ja, nee, weil es auch einfach zu anstrengend ist.
Ja, und
ich find's einfach anstrengend, mit dir zu reden.
Ach so.
Ohne Mikrofon.
Ach, jetzt verstehe ich.
Ja, weil...
Ja. Okay, aber du erinnerst dich nicht mehr an den Film, den wir geguckt haben?
Ja, natürlich. 1914?
Nee, 17.
17.
Aber du weißt, den Inhalt des Films kannst dich noch gut dran erinnern.
Der aber war schon wieder so ein Realo-Film mit einer wahren Begebenheit.
Der war richtig aufwühlend.
Erster Weltkrieg hat es ja gegeben.
Der hat einen schon richtig platt gemacht.
Genau, von dem Regisseur der Regisseur Sam Mendes hat übrigens auch damals American Beauty gedreht. Den Film hat er gedreht.
Und James Bond.
Genau. Und
was?
Nee, alles gut.
Warum lachst du so? Harry und Sally.
Nein, ich sag nur eins. Ja? Unsere Hörer werden es wissen, warum ich lache.
Ach,
nein. Du hast es nicht. Nein, du hast es nicht.
Bleib hier.
Du musst es selber mehr. Boah, das hat so gezogen, Alter.
Ja, wirklich? Guck mal, jetzt ist dein Aufnahmegerät wieder runtergefallen. Läuft es noch?
Ja. Ey, das war jetzt aber echt krass gerade.
Ja?
Boah, das war richtig krass.
Okay.
Aber
du hast keinen Joker mehr.
Micha, okay, aber... Du musst es auch selber feststellen.
Ja, sorry, aber du hast es ja quasi zugegeben.
Ey, das war, du hast mir ja auf den Musikknochen draufgezogen. Das in meinem ganzen Körper ist dieser Schlag.
Aber das war jetzt gar nicht der Strom, sondern eher der Schlag, oder?
Weiß ich nicht.
Ja.
Das war schon ziemlich.
Sollen wir es nochmal ausprobieren?
Nein, das ist kein Fall. Demnächst, Micha.
Ja?
Ja, ist es okay, du kannst mir einen Schlag geben, aber dann, demnächst halte ich meine Hand hin.
Ja, aber warum tust du das denn nicht?
Weil das nicht fair war. Du musst es hören.
Ach so.
Nicht, ich muss es dir sagen.
Ja, aber wenn du das schon quasi zugibst. Okay.
Nee, du musst es schon selber hören.
Ja, okay.
Okay, alles klar.
Dann erzähl noch ein bisschen was, trink noch was.
Los, machen wir diesen Schläger eigentlich jetzt in jeder Folge?
Ja.
Nein, das können wir nicht tun.
Der wird intensiviert sogar.
Nein, wir machen, das war jetzt mal eine Folge. Ich habe es gelernt.
Okay.
Ich habe meine Lektion gelernt.
Wir werden ihn nicht mehr benutzen.
Genau, und wenn es dann wieder,
schlimmer wieder wird.
Eskaliert, sag ich mal, und schlimmer wird, dann können wir wieder zum Schläger
gehen.
Nee, wo waren wir stehen geblieben? Bei
dem Film 1917.
1917, was, genau, von Sam Mendes gedreht, der hat damals American Beauty gedreht.
Hast du schon gesagt.
Genau, und den Film fand ich auch super.
Ja,
das war der Film, wo der Nachbar...
Ja, also ich kann mich an den Film noch gut erinnern.
Ja, also er verknallt sich in sie, eine Freundin von seiner Tochter, und seine Ehe läuft nicht mehr und hat irgendwie eine Ehekrise und findet alles sinnlos. Und der Nachbar ist so ein total strenger Army-Typ, der seinen Sohn irgendwie verprügelt, weil er denkt, sein Sohn wäre schwul. Der ist aber gar nicht schwul, sondern er selber, dieser Army-Typ selber ist schwul.
Stimmt, und er will dann den auch küssen, den
genau, und er will
Kevin
dann,
Spacey.
Der will den Kevin Spacey nachher in der Garage küssen, weil er denkt, er wäre schwul.
Und er sagt dann, ich bin doch nicht schwul, warum versuchst du mich zu küssen?
Genau, aber das finde ich so geil, diese Szene finde ich so abgefahren.
Und dann bricht dem seine Welt sozusagen.
Genau, dann bricht er so, und vor allen Dingen, wie dass er selber nicht zugibt, dass er schwul ist. Das finde ich einfach. Also egal. Wir wollen ja über den Film 1917 reden.
Ja. Ich wollte nur erwähnen, dass wir den geguckt haben im Kino.
Ja.
Und dass man den, dass es auch eine Empfehlung ist, weil unsere Hörer möchten auch manchmal ganz gern eine Filmempfehlung haben. Und den fand ich schon wirklich gut. Vor allen Dingen auch, weil man da so richtig eintauchen konnte in diese Atmosphäre und in diese Welt. Also das habe ich auch so lange nicht gesehen, wie man da...
Es ist, von den Bildern her ist es extrem gut gemacht. Ja, vor allen Dingen...
Diese One-Shot-Takes, die so aussehen, ja, als wäre das in Echtzeit in einem durchgedreht,
ja,
weil man die ganze Zeit quasi mit den Leuten mitgeht.
Mit denen geht, ja, es ist wie so ein Schnitt. Ne?
Ja, es ist, ja, das ja, ist, sieht großartig aus und erschreckend.
Fand ich auch gut und vor allen Dingen, es ist gar nicht so ein Ballerfilm, wo man denkt ja so,
es wird gar nicht so viel geballert.
Kriegsfilm, ne? Ja, da wird jetzt mega geballert. Wird es überhaupt nicht, sondern die haben das ganz geschickt gelöst. Da heißt es dann so, ja, ihr müsst von einer Frontlinie zu einer anderen Frontlinie, ja, laufen, ja, über so einen Kriegsschauplatz.
Über Niemandsland.
Über Niemandsland, wo aber
zwischen den vorher, beiden Schützengräben,
wo vorher natürlich eine unglaubliche Schlacht getobt hat.
Ja.
Und man weiß nicht, ob da noch Soldaten sind, das ist das Spannende. Und dann schleichen die sich durch diese völlig zerstörte, zerschossene Landschaft, wo nur so Kratergräben und
Schlamm
und alles verschlammt und dann
und Verwesende
und so Tote und das ist alles so unfassbar gut, diese Bilder sind einfach so gut gemacht,
ja,
und es sieht alles so total, also das hat mich schon ziemlich beeindruckt,
packend,
genau, und man weiß halt irgendwie, also man stellt sich halt vor, wie der Krieg da stattgefunden hat durch diese Bilder danach,
ja,
also es ist eigentlich fast noch beeindruckender als jetzt irgendwie Ballerbilder, finde ich. Also der Film ist schon echt super gut gemacht, finde ich. Wobei ich sagen muss, von der Story her ist das jetzt, hat mich das jetzt nicht so umgehauen. Also die Geschichte selber ist jetzt nicht so der Hammer. Ja. Letztendlich ist es so eine total stringente Geschichte, wo es letztlich heißt, du musst da und da hinlaufen und dem Typen die und die Nachricht übergeben.
Ja, aber
so,
es reicht doch auch. Warum, ja, muss aber, es denn da noch, ja, mehr aber, sein?
Ja, normalerweise, ich finde halt schon immer so ein bisschen mit so Twists und irgendwelchen Überraschungsmomenten.
Ja, aber in so einem Film passt das einfach nicht.
Das stimmt.
Ja. Stimmt. Wo man dann sagt, dieser Engländer war ein Deutscher, Doppelagent.
Ja,
und
natürlich.
Und flieht mit einer Rakete. Ja.
Nein, es war ein völlig anderer Film. Aber der Film war...
ich finde es schön, wenn Filme sich auch mal ein bisschen zurücknehmen können. Die besten Filme, die ich immer fand, waren Filme, wo gar nicht so viel passiert ist. Wo ein bisschen, wo diese zweiten Teile von solchen Filmen immer so voll einen draufgesetzt haben und dann gesagt haben, warum ist der denn, der zweite Teil, so blöd? Der erste war viel besser. Weil die beim zweiten Teil immer sagen, ja, wir müssen mehr von dem machen, was die Leute beim ersten Teil gut fanden. Und da kommt aber nie was Gutes raus.
Ja. Kennst du so einen Film?
Ja, 100 Mal.
Echt?
Sei es Spider-Man oder zum Beispiel.
Matrix.
Ja, auch ein gutes Beispiel. Aber, ich habe noch einen anderen Film im Kino geguckt, einmal Parasite. Den habe ich mit deiner Frau im Kino
Ach,
geguckt.
Ach, der Parasite, ja. Aber den, da habe ich total viel von gehört. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen.
Ich habe den leider nicht im Originalton geguckt. Und das habe ich bereut. Weil, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber die Asiaten, die Deutsch sprechen, das hat in meinem Kopf nicht so richtig zusammengepasst. Und ich hätte gerne im Originalton mit Untertitel gesehen. Das hätte, glaube ich, auch die Stimmung,
okay,
bei mir entfacht. Also ich fand den Film gut.
Ja.
Ich fand den Film gut, aber ich kam
Worum
nicht
geht's
so richtig
da eigentlich?
In die Stimmung
Worum geht's
rein.
Da eigentlich in dem Film? Der hat ja einen Oscar bekommen, ne?
Es ist
als bester ausländischer Film, oder?
Als bester ausländischer Film und als bester Film. Das sind zwei verschiedene Kategorien.
Ja.
Ja, man kann sagen, es ist so eine Gesellschaftssatire.
Also sie, ich glaube so, wie war das nochmal? Er lebt, wo spielt das? In Japan?
In Südkorea spielt es.
Ja, und er ist in so einer armen Familie und
ich weiß nicht, ob
zeckt
das,
sich dann so in so eine reiche Familie rein.
Ich weiß nicht, ob wir das zu deutlich hier so sagen sollen.
Aber der Film, kann man den empfehlen oder nicht?
Den kann ich mit Einschränkungen empfehlen, aber welche beiden Filme ich uneingeschränkt empfehlen kann, obwohl ich diesen einen Film noch gar nicht gesehen habe, das ist einmal der Film Knives Out, also Messer raus, Das ist
du empfiehlst so, einen Film, den du noch nicht gesehen
hast. Den habe ich gesehen. Und den anderen Film, ja, den ich aber noch nicht gesehen habe, den empfehle ich aber auch wärmstens, ist der Film Der Leuchtturm. Es gibt, den habe ich noch nicht gesehen und ich weiß auch nicht, ob und wann ich den sehen werde. Das ist ein Film, wenn man schon von Bildern und von dem Namen weiß, ja, das könnte was sein. Das könnte genau das Richtige für mich sein. Und ich habe so Bilder gesehen, Schwarz-Weiß-Bilder. Es spielt mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Die sind irgendwie, die spielen Leuchtturmwärter, die so quasi isoliert und ganz einsam sind und müssen da irgendwie zusammen ausharren oder so. Und diese Bildsprache, was ich da gesehen habe, das hat mich schon so angesprochen.
Ja, aber du kannst ihn noch nicht empfehlen, wenn er noch nicht gesehen. Nee, das lasse ich hier nicht gelten,
Michael. Wieso?
Das können wir nicht. Du musst den erst gucken. Du kannst ja nicht einen Trailer gucken und sagen, also den empfehle ich jetzt auf jeden Fall.
Ich habe den Trailer noch nicht gesehen.
Du verprellst eine Hörer.
Warum das denn?
Weil du nicht einen Film empfehlen kannst, den du nicht gesehen hast.
Aber ich verprell doch dadurch niemanden.
Ja, das ist doch einfach nur, dann kann man ja alles irgendwie erzählen. Da muss man schon.
Ich habe doch nur gesagt, dass es Filme gibt, die mich von dieser Bildsprache.
Okay, dann
und schon
das ist
so
was
ansprechen,
anderes. Okay.
Dass ich davon überzeugt bin, dass der mir gefällt und dass der vielen anderen auch gefällt.
Ich kann noch ganz kurz, wo wir schon mal filmen,
jetzt
sind, immer
den,
weiter filmen.
Jetzt kriegst du den letzten.
Nein. Das war kein Schmatzer. Ich habe so geredet und gezischt dabei. Das war was ganz anderes.
Aber geredet und gezischt dabei ist doch ein Schmatzer.
Nein, das ist kein Schmatzer gewesen. Das zählt nicht.
Okay.
Das zählt nicht. Du musst schon,
ja,
ne, das muss schon wirklich auch Schmatzer gewesen.
Aber du machst halt noch einen.
Vielleicht.
Und dann zuckst du aber nicht weg.
Geil wäre ich, wenn ich nochmal so ganz bewusst, um dir zu sagen, weißt du, ich scheiß auf deinen Tennisschläger. Ich kack auf deinen beschissenen Wespendreck da. Ich schmatz, wenn ich Bock habe zu schmatzen.
Okay.
Und der Schmerz macht mir nichts aus.
Das wäre schön, wenn,
das wär schön, wenn das ich so das wäre, jetzt so machen würde. Ja. Ne?
Hörst du schon?
Lass mal sehen. Vielleicht nochmal, was macht der da Geräusche? Mach mal.
Das ist dieser Knopf.
Aber summen tut er nicht. Mach nochmal. Nee, da merkt man nichts. Man hört nichts.
Nee.
Ich spüre auch nichts.
Erst wenn du mit dem Finger dran gehst, dann spürst du
es. Ja, aber das ist schon, also der Schlag ist schon heftig, muss man schon sagen.
Ja.
Also jetzt gerade auf diesem Musikknochen war richtig, richtig hart.
Oh.
Vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wir testen ja gerade einen Wespentötungsschläger.
Ja.
Ja.
Sowas kennt man doch.
Die sind übrigens total effektiv, die Dinger. Hast du das mal wirklich an der Wespe ausprobiert?
Ich habe das noch nie mit der Wespe ausprobiert.
Doch, ich saß mal in einem Café in Südfrankreich, an so einem Strandcafé, und da waren immer weiter Wespen, also unfassbar viele Wespen.
Ja.
Und dann kam der Kellner an und meinte so, ja, wenn es zu lästig wird, benutzt den Schläger.
Ja.
Und ich kannte so einen Schläger auch noch nicht.
Und da hast du gedacht, was soll ich denn damit?
Das war so vor 3-4 Jahren
oder
so.
Und da hast du versucht, den damit zu erschlagen.
Ey, die Dinger, also du musst sie ja nur so berühren, so leicht, und dann zack, weg.
Ja.
Und ich saß so eine Stunde oder anderthalb Stunden in dem Café, und nachdem wir unseren Platz verließen waren, um uns rum war, das sah aus als
wie ein Schlachtfeld.
Ja, wie so ein Friedhof von Wespen oder so. Die lagen alle so rum, als hätten wir die bewusst gejagt.
Habt ihr doch auch.
Nee, es waren so viele da.
Das war
Notwehr.
Ja.
Nein, sowas würde ich nie machen. Das sind Lebewesen und das sind wertvolle Lebewesen, aber in dem Fall haben sie mich genervt.
Ja, aber Fliegen sind schon echt störend. Und
Wespen.
Ja, Wespen. Stehen die nicht sogar unter Naturschutzwespen?
Ja, ich glaube viele. Ja. Nicht alle, aber
weil ein Wespennest manche einfach wegmachen darf?
Ja, ja, genau. Das darf man nicht.
Und ganz, ganz wichtig, Hornissen stehen wirklich unter Naturschutz.
Stimmt.
Und die soll man auf keinen Fall zerschmettern, umbringen, weil die andere Wespen zum Beispiel töten.
Okay.
Hornissen ist ja nur eine sehr große Wespenart, und die zerreißen Wespen in der Luft. Hornissen fliegen so rum, und wenn die eine Wespe sehen, dann.
Ehrlich?
Ja.
Wahnsinn.
Ziehen die in der Mitte auseinander.
Brutal, oder?
Ja.
Die Natur ist so brutal, oder?
Weißt du noch, in unserer ersten Folge hast du von dem Hornissen erzählt.
Deshalb, aber ich will das nicht nochmal erzählen. Das hatten wir schon.
Natürlich nicht.
Hatten wir schon.
Aber ich fand das so witzig, wo du dann gesagt hast, hey, it's me.
Du hast übrigens auch gerade geschmatzt.
Ja, weil ich dich jetzt nachgemacht habe.
Ach so, ja. Nee, aber es. Okay.
Du hast gesagt, it's me, the hornet. Irgendwie sowas.
Ehrlich?
Hast du gesagt. Ja. Und dann hast du mich gefragt, warum heißen Hornissen Hornissen? Und dann habe ich gesagt, hä, wieso? Und dann hast du gesagt, weil die immer besonders horny sind.
Ach so, ehrlich.
Das war das Niveau unserer ersten Sendung.
Ja, aber da haben wir uns schon weit von weg bewegt, oder? Wir haben uns schon nach oben gearbeitet von dem Niveau. Sag mal, ich wollte noch mal eine letzte Sache sagen, bevor, weil das ist ja auch gerade ganz frisch bei mir. Wir haben gerade so viel über Filme geredet. Und das muss ich doch noch mal vielleicht in zwei Sätzen sagen. Ich habe den Film Systemsprenger gesehen.
Du hast doch einen Systemsprenger zu Hause, warum guckst du so einen Film an? Das gibt's doch gar nicht.
Deshalb wahrscheinlich auch.
Wolltest du was lernen in dem Film?
Ja, ich wollte mir mal so ein bisschen angucken. Da geht's halt um so, es gibt so…
Im Kino?
Nee, zu Hause auf Netflix oder so, habe ich den gesehen. Und das ist halt schon, ja, es ist kein Popcorn-Kino, ja. Also wenn man einen schönen, unterhaltsamen Abend haben will, sollte man nicht Systemsprenger gucken. Aber der Film hat mich trotzdem total beeindruckt. Es ist unfassbar gut gemacht. Und das Geilste daran ist, dass dieses Kind so krass gut spielt. Das ist irgendwie so ein 9- oder 7-jähriges Kind, das spielt ein Kind.
Es gibt, 7 Jahre bestimmt nicht.
Die ist in dem
12.
Bei dem Dreh war die, ich glaube, 7 oder 8.
Okay.
Ja, und es gibt wohl Heimkinder, also Kinder, Pflegekinder, die einmal im Jahr mindestens ihre Pflegeeltern wechseln, weil sie so anstrengend sind und keiner es mit denen aushält.
Okay.
Und dann kommen die immer in neue Familien und dann kommen die irgendwann in so eine Wohngruppe. Heime gibt's nicht mehr. Heime heißt jetzt Wohngruppe oder so.
Und die nennt man Systemsprenger?
Genau, das sind Systemsprenger, nennt man die. Das sind Kinder, die sind so anstrengend, dass keiner mit denen klarkommt. Mhm. Und darüber handelt dieser Film, über so ein Kind.
Lass mich raten, die Eltern oder die Mutter, ja nicht die Eltern, die Mutter hat in der Schwangerschaft bestimmt viel Alkohol getrunken.
Das kommt, wurde das erzählt? Das wird gar nicht thematisiert. Nee,
aber das ist so ein Syndrom, was viele Kinder kriegen, deren Mutter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Das ist, kann das Gehirn schädigen und dann wird man so.
Okay, das kann sein. Das kann sein. Aber in dem weiß ich nicht. Das wurde nicht so thematisiert. Die Mutter, die wurde in dem Film auch gezeigt, die war eigentlich ganz okay. Das war so eine Liebe. Ja, so ein Opfertyp, die sich hat alles gefallen lassen, wohl auch von ihren Männern. Und kam nicht. Das war
keine
nicht.
Doku.
Nein, es war ein Spielfilm. Ja. Und dieses Kind hatte wohl auch mal als Baby immer so, so vollgepisste Windeln ins Gesicht gedrückt bekommen. Also
von ihrer Mutter?
Nein, die Mutter war das nicht.
Ja,
das
von
war
wem denn?
Von ihrem Vater.
Ach.
Ja, die hatte so gewalttätige Männer und die haben wohl auch dieses Kind ziemlich schlecht behandelt und deshalb ist die auch so
die
wahnsinnig.
Missbraucht?
Nee, missbraucht nicht.
Ja, aber was ist das denn?
Ja, schon so eine Art, klar würde ich das missbrauchen.
Was heißt so eine Art?
Ja, klar, natürlich ist das eine No-Go bei Kindern, eine Windel voll gepisst ins Gesicht zu drücken. Ja. Aber die hatte deshalb auch so eine Phobie, wenn man die im Gesicht anfasste, dann ist sie so total ausgerastet und so. Und klar, das ist alles total viel Trauma spielt da eine Rolle, aber halt auch einfach schlecht, keine Bezugspersonen gehabt, die mit der anständig umgingen und so. Und die Mutter war permanent überfordert und hat die dann irgendwann weggegeben. Und darum geht's in diesem Film, um dieses Kind, wie das dann halt in diesen Wohngruppen versucht, irgendwie klarzukommen und die nicht mit der klarkommen. Und das wird alles so gezeigt und das hat mich einfach echt krass mitgenommen.
Und wie geht der Film aus?
Boah, ich habe so lange über diesen...
Dürfen wir nicht sagen.
Ja, sage ich jetzt nicht, wie der Film ausgeht, aber es zeigt letztendlich so ein Ausschnitt aus diesem Leben von so einem Systemsprenger-Kind. Und das hat mich so lange beschäftigt, gedanklich, weil ich habe ja auch selber ein Kind. Und wie krass wichtig auch für Kinder diese Erziehung, also diese Phasen, diese frühkindlichen Phasen sind. Und dass es diese Kinder gibt. Ja, und dann habe ich auch nochmal über dieses, es gibt ja so Leute, die holen sich Pflegekinder, weil die sagen, ich will was tun für die. Und das finde ich total beeindruckend. Also ich habe neulich eine getroffen. Irgendwie war ich in Hamburg, war ich auf so einer Karnevalssitzung und da war so eine...
In Hamburg?
Ja.
Eine Karnevalssitzung?
Ja, das ist
auch
egal.
Das kann doch schon gar nicht sein.
Nee, das war für so Kinder war das.
Ach so.
Und die feiern da irgendwie gar nicht Karneval. Aber da war halt so eine, habe ich mich mit so einer Mutter unterhalten, die hatte 3 Kinder großgezogen und danach, als die Kinder aus dem Haus waren, so und jetzt tue ich was für die Gesellschaft und hole noch 2 Pflegekinder rein. Krass. Und kümmert sich jetzt nochmal um 2 Kinder.
Das ist toll.
Und das finde ich einfach so mega beeindruckend, weil die Kinder das echt brauchen.
Ja.
Das ist für die Gold. So eine funktionierende Familie, in der die aufwachsen können.
Und was hast du dir jetzt davon rausgeholt als Erziehungsberechtigter, was das Thema angeht? Konsequent sein, Konsequenzen aufzeigen.
Boah, ganz schwierig zu
Grenzen
erzählen.
Grenzen ziehen.
Boah, keine Ahnung. Michael, ich
aber
weiß
auch
es
liebevoll
nicht.
Dabei zu sein.
Also,
was kannst du an deiner Fatherhood also, noch verbessern?
Ich weiß es nicht. Ich bin,
du bist schon perfekt. Du bist schon sehr gut.
Null. Ich stehe manchmal da und denke auch manchmal so, ich weiß einfach nicht, was richtig und was falsch ist. Wirklich, es ist manchmal echt schwierig. Aber so als Vater. Aber,
soll ich dir das hier mal ausleihen, Stefan?
Diesen Tennisschläger.
Ja, könnte das manchmal vielleicht.
Manchmal würde ich ihn echt gerne in die Hand nehmen, aber ich mache es natürlich nicht. Es ist wirklich nicht einfach. Aber ja, was ich nur sagen will ist, was wollte ich gerade sagen? Mir ist noch irgendwas
hängen geblieben. Diese Pflegekinder, die
nein.
in Familien sind.
Nein, ich wollte nur sagen, wie wichtig es für Kinder generell ist, einen Menschen zu haben,
dem sie vertrauen können,
und der ihnen nichts antut, der für sie da ist. Ja. Dieses Vertrauen aufzubauen und der das auch mal durchsteht, auch wenn es super schwierige Zeiten gibt, dass man sagt, ey, ich stehe das jetzt hier mit dir zusammen durch, ich gebe nicht gleich auf und gebe dich weg. Ja. Wie so eine Mutter, die sagt, das kommt auch in dem Film vor. Da geht die so eine Betreuerin geht zu der und sagt so, sie können die doch jetzt aufnehmen, sie haben doch Kapazitäten. Es funktioniert doch wieder. Und die so, nein, ich nehme nicht auf. Nein, die ist so wütend, die kriegt immer so krasse Ausraster, ich kann das nicht. Mhm. Ich kann mit der nicht umgehen. Und dann läuft die so weg. Und so, erzählen Sie das meiner Tochter. Ich kann das nicht. Dann läuft die so weg. Ich kann dir das nicht selber erzählen. Und das denke ich mir so, boah, ey, sei doch mal stark und kämpf dich mit dem Kind durch und kümmere dich drum. Okay, ich habe genug gelabert. Tut mir leid, es ist jetzt
hast du aus mir ausgesprudelt. Toller Appell.
Ja, so ganz am Ende. Wir sind ja nicht nur Klamauk und nicht nur hier.
Heute war kaum Klamauk.
Ja, genau.
Bis auf diese Schocker-Geschichte war nichts dabei, was nicht ernsthaft
gemeint war. Ja, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, also wir erzählen ja auch Sachen, die uns
auf der Seele
liegen. Und das ist ja nicht immer irgendwie Klamauk.
Okay.
Ja.
Das waren schöne Schlussworte.
Schönes Schlusswort.
Und wir sind auch bald wieder für euch da und werden nicht wieder so lange Pause machen.
Genau. Und wenn wir das nächste Mal da sind, ist wahrscheinlich schon fast Frühling. Weil ich habe wirklich jetzt die letzten zwei Tage gesehen, jetzt sind wir gerade an der Schwelle, wo die ersten Bäume aufblühen.
Ja, Vorfrühling nennt man das, glaube ich.
Dieser Vorfrühling. Und bei der nächsten Sendung ist wahrscheinlich schon Frühling und da freuen wir uns alle drauf.
Bis dann.
Ciao.
Zart und bitter. Zart und bitter.